Denn sie dürfen mir Glauben schenken, der Vampir ist überall bekannt, wo Menschen leben. Im alten Griechenland, im alten Rom, er spukt in ganz Germanien und Frankreich, in Indien wie im Chersones, sogar in China, das doch so weit in jeder Hinsicht von uns abliegt, ist er bekannt. Und die Menschen fürchten sich dort für ihn bis auf den heutigen Tag. Er folgt den Spuren der isländischen Berserker, der vom Teufeln erzeugten Hunnen, der Slawen, Sachsen und Magyaren. So weit reichen also unsere Kenntnisse über ihn, und in der Tat ist so manches, was jene Völker von ihm glaubten und noch glauben, durch das erwiesen, was wir an uns selbst erfahren mussten. Der Vampir lebt weiter und kann nicht sterben im Laufe der Zeit. Er gedeiht immer weiter, solange er sich vom Blute lebender Wesen ernähren kann. Noch mehr, wir wissen auch, dass er sich sogar zu verjüngen vermag, dass seine Lebenskraft immer größer wird und sich immer wieder zu erneuern scheint, wenn er genügend Nahrung hat. Abraham van Helsing in Bram Stokers Dracula.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute steigen wir gemeinsam mit Live tief hinab in die dunkleren Kapitel der Menschheitsgeschichte, nämlich zu jenen Wesen, die angeblich aus ihren Gräbern zurückkehren, um unter den Lebenden Unheil zu stiften. Vampire, Wiedergänger und Nachzehrer, da freue ich mich besonders drauf. Wie bei uns im Podcast so üblich, beginnen wir heute im ersten Teil in der Frühzeit der Menschheit bei rätselhaften Bestattungen der Glockenbecherkultur und Untoten im antiken Mesopotamien. Das wäre ganz bei dir live.
Ja, das kommt davon, wenn du schon wieder einen Altorientalisten und Prähistorischen Archäologen einlädst.
Erstmal, ja, herzlich willkommen live. Heute mit mir, Johannes, und mit live.
Ich freue mich, mal wieder hier zu sein.
Sehr, sehr schön. Und wir haben ein sehr schönes Thema für euch vorbereitet. Ausgiebigst vorbereitet, muss ich sagen. Größtenteils von live. Vielen Dank dafür. Wir haben einen Dreiteiler geplant, wo es heute eben um, wie gesagt, die Ursprünge in der frühesten Menschheitsgeschichte geht, altnordische Sagen, das antike Griechenland und dann bis zu mittelalterlichen Friedhöfen und Pestgräbern der frühen Neuzeit in den späteren Teilen und landen dann am Ende des dritten Teils schließlich beim Vampir als Figur der Popkultur des 19. Jahrhunderts, der direkten Vorlage der Twilight-Romane.
Darauf freue ich mich schon besonders.
Ich habe leider nicht mehr geschafft, die Trilogie jetzt nochmal komplett zu lesen oder mir anzuschauen. Oder gibt es sogar 4 Bücher?
Ich glaube, es sind 4, zumindest bei den Filmen.
Bitte korrigiert uns und unser mangelndes Twilight-Wissen.
Wir kennen uns so mit allen älteren Quellen aus.
Was die neuesten angeht, sind wir nicht ganz auf dem Laufenden. Auch die ganzen Vampir-Serien auf Netflix konnte ich jetzt leider nicht alle in der Vorbereitung schauen.
Was kannst du eigentlich?
Das ist ein großes Versäumnis, ich weiß. Dafür bin eigentlich ich da, für die popkulturellen Referenzen hier. Aber wir wollen uns anschauen, nicht nur, wo kommt jetzt so der klassische Dracula her, wie es in einer typischen Doku zum Thema ist, sondern wir wollen wirklich tief einsteigen, uns Zeit nehmen, uns viele Quellen anschauen. Live wird uns ein bisschen erklären, wie das mit der Archäologie dann auch funktioniert, mit irregulären Bestattungen, was so ein bisschen dein Fachgebiet ist auch. Und werden uns eben fragen, was verraten solche Geschichten auch über unsere Ängste, Abergläuben und den Umgang mit dem Tod im weitesten Sinne. Warum wurden Leichen gepfählt, enthauptet oder mit Ziegelsteinen im Mund begraben? Da wirst du noch einiges zu sagen haben. Und wie kamen wir von den schmatzenden Leichnamen, den Nachzehrern in Mitteleuropa, zu dem uns heute vertrauten Dracula-Vampir mit Cape und langen Eckzähnen? Ich muss euch der Offenheit halber sagen, ich habe Eckzähne wie ein Vampir. Das heißt, ich bin vielleicht nicht ganz unvoreingenommen bei dem Thema. Wenn ihr mich begrabt, irgendwann mindestens einen Ziegelstein in den Mund, vielleicht auch einfach verbrennen. Ich würde sagen, ich würde empfehlen, mich zur Sicherheit verbrennen.
Wahrscheinlich. Du weißt ja, was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Backstein.
Ich weiß noch nicht, ob das offizielles Testament zählt, wenn ich es hier öffentlich im Podcast verlautbare, aber für alle Fälle verbrennt mich gerne. Wir steigen jetzt ganz vorne ein mit unserem ersten Teil. Willkommen bei unseren Untoten aus der Vorzeit und ganz grundlegend müssen wir die Frage klären, was sind überhaupt Untote und Wiedergänger, was haben die mit dem Vampir zu tun und wie grenzen wir das ab von anderen Sagenfiguren, mythologischen Figuren, wie auch immer.
Genau, ja, wir reden jetzt in diesem und den folgenden Teilen über Untote oder Wiedergänger im engeren Sinne. Das heißt, zum Leben erwachte menschliche Leichname, die ins Leben zurückkommen, um den lebenden Schaden zuzufügen. Das heißt, wir sprechen nicht über Tote, die wirklich wieder ganz normal lebendig auferstehen. Tut mir leid, Jesus wird leider nicht vorkommen. Jetzt haben sich wahrscheinlich manche schon drauf gefreut, aber kann man nichts machen.
Jesus Christ Vampire Hunter wäre ein guter Film.
Oh ja.
Generell werden wir viele gute Filmideen heute entwickeln. Entschuldige bitte.
Ja, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Wir sprechen leider auch nicht über Gespenster. Der Unterschied zwischen Untoten und Gespenstern ist nun nicht, was man erst erwarten könnte, dass der Untote materiell ist und das Gespenst irgendwie immateriell, nicht körperlich oder so. Wenn man die Sagen guckt, können Gespenster mitunter auch durchaus sehr materiell erscheinen. Also dass sie zum Beispiel auch Menschen oder Dinge berühren und physisch damit interagieren oder so. Aber der Unterschied, der ist eben, das Gespenst ist, egal in welcher Gestalt es erscheint, nicht identisch mit dem Leichnam. Also der Leichnam kann vielleicht schon unter der Erde liegen, völlig skelettiert, und das Gespenst erscheint trotzdem wie der Mensch zu Lebzeiten, während der Wiedergänger wirklich buchstäblich der Leichnam selbst ist, der durch die Gegend wandelt.
Unser moderner, also das würden wir wahrscheinlich popkulturell als Zombie bezeichnen.
Der Zombie ist halt der eine Unterart des Ganzen, genau.
Die wahrscheinlich bekannteste Form des wenn wir jetzt da das beschrieben hören, was du gerade gesagt hast, der untote Körper, der zurückkommt und die Lebenden stört, dann ist das ja so ein bisschen der Gedanke, dass man direkt diese Zombie-Filme im Kopf. Wichtig ist, dass die Bezeichnung ganz woanders herkommt und eben, dass sehr viele andere Vorgänger und eine sehr lange Vortradition hatten, die wir heute erkunden wollen. Genau.
Eben. Ja, Gespenster wäre nochmal ein interessantes eigenes Thema. Da gibt es ja auch durch sämtliche Kulturen unzählige Geschichten, Sagen, Literatur und so weiter. Das könnten wir unmöglich auch selbst in einem Dreiteiler abhandeln. Wobei man natürlich immer im Hinterkopf behalten muss, dass die Unterschiede nicht so trennscharf sind, wenn man in alle Strophenquellen guckt. Da gibt es natürlich auch immer Grenzfälle und Überschneidungen und so. Womit wir uns auch nicht beschäftigen wollen, sind jede Form von dämonischen Wesen und so. Da wird gerade in der Populärkultur und auch in der populärwissenschaftlichen Veröffentlichung immer gerne mal einiges durcheinander geworfen, wenn alles, was irgendwie Blut saugt, dann auch so zu den Vampiren oder dessen Vorläufern erklärt wird. Aber oft haben wir es da eben auch mit Monstern und Dämonen und so zu tun, sprich mit Wesen, die niemals Menschen waren, sondern von Anfang an das waren, was sie sind, nämlich halt Monster oder Dämonen, ne? Während eben der Wiedergänger oder Vampir ursprünglich mal ein Mensch war.
Ich habe gerade schon so ein bisschen die Klischees angesprochen, die wir haben, indem ich auf den Zombie als das Klischee des Untoten, so den schlechthin irgendwie. Und die Leute denken vielleicht bei dem Untoten gar nicht als erstes an den Vampir, aber das ist natürlich eigentlich ein zentraler oder der zentrale Aspekt, den wir durch die Zeit hinweg beim Vampir oder bei vampirartigen Wesen sehen können.
Absolut. Also wenn wir heute in die Populärkultur gucken, haben wir da natürlich immer so verschiedene Gattungen. Also einerseits der Vampir in 1000 Varianten, eben der Zombie. Wir haben natürlich die ägyptische Mumie. Vielleicht machen wir die nochmal in einem nachfolgenden Teil. Lebende Skelette oder eben auch einfach so generische auferstehende Tote, die halt nicht näher in irgendeiner historischen Tradition verortet werden oder so. Und bis hin zu irgendwelchen Serienmördern, die wieder von den Toten auferstehen, wie wir es im Slasher-Film sehen. Jason Voorhees in Freitag der 13. ist in den späteren Teilen ja streng genommen auch ein Wiedergänger.
Ja, und da ist natürlich spannend, dass wir heutzutage ein sehr klar definiertes Bild von einem Vampir haben. Und das ist eben Dracula, das ist eben ein Mann mit diesen Eckzähnen, der mit seinem langen Cape und einem irgendwie vermeintlich osteuropäischen Akzent spricht und jungen Frauen das Blut aus dem Hals saugen will. Das und natürlich große Angst vor Silber und Knoblauch hat und im Tageslicht.
Genau, vor Kreuzen. Er hat kein Spiegelbild und oder kein Schatten oder der Schatten macht, was er will. Er kann ein Haus nur betreten, wenn er eingeladen wird und diverse weitere solche Regeln. Ja, wenn man ihn loswerden will, braucht man am besten einen hölzernen Flock durchs Herb oder gleich die Enthauptung, und Verbrennen geht immer.
Verbrennen geht immer, ist schön. Genau, aber da sehen wir so diese Ansammlung, die aus ganz vielen unterschiedlichen Traditionen teilweise auch stimmen, die alle in dieser Figur des Graf Dracula zusammengeflossen sind. Und das ist eben dieser Roman von Bram Stoker, aus dem wir auch am Anfang zitiert haben, wo der große Widersacher von Graf Dracula darüber schreibt, wie omnipräsent dieses Thema durch alle Kulturen und durch alle Zeiten hindurch eben gewesen sei.
Und ja, wir werden dann jetzt im Folgenden mal versuchen, das Ganze etwas näher aufzudröseln. Und es stellt sich tatsächlich heraus, dass viele dieser Motive, die wir aus der Populärkultur kennen, schon erstaunlich weit zurückgehen und eine ganz bemerkenswerte Kontinuität aufweisen. Während andere wiederum viel jünger sind, als man eigentlich denkt und erst erstaunlich spät überhaupt dazukommen und früher im Volksglauben und so eigentlich überhaupt noch keine Rolle spielen.
Ja, und wir steigen ein, ganz weit vorne, nämlich mit möglichen Wiedergängerbestattungen in der Ur- und Frühgeschichte in Europa.
Wenn wir mit den Anfängen der Menschheitsgeschichte uns beschäftigen wollen und so, ist natürlich immer das Problem, der Großteil der Menschheitsgeschichte ist prähistorisch. Das heißt, wir haben da einfach keinerlei schriftliche Überlieferungen. Und wir können entsprechend nur aus archäologischen Funden ein bisschen versuchen zu rekonstruieren, wie die Menschen damals gelebt haben oder gelebt haben könnten. Das geht natürlich in einigen Bereichen besser als in anderen. Wir wissen relativ gut, was für Keramikformen die Menschen in der Jungsteinzeit oder so verwendet haben, aber doch ziemlich wenig über ihre ganze Geisteswelt, ihre Religion, ihre Erzählungen und so weiter. Also stellt sich natürlich die spannende Frage, ab wann haben die Menschen erstmalig an sowas wie Untote geglaubt? Und ja, was da als Quelle in Frage kommt, sind halt vor allem Bestattungen oder allgemeiner gesagt Behandlungen menschlicher Überreste, die wir im archäologischen Befund finden. Und da gibt es natürlich immer zum einen die normalen Bestattungen oder die uns als Archäologen als normal erscheinen. Also zum Beispiel ein typisches Erdbegräbnis oder eben auch Verbrennung. Je nach Periode und Kultur ist natürlich auch unterschiedlich, was so als der Standard gilt. Und dann gibt es die sogenannten irregulären Bestattungen. Also grob gesagt alles, was davon abweicht. Und auch sowas findet man eigentlich durch alle möglichen Kulturen, weil man sich mitunter auch quellenkritisch wieder fragen muss, ist das, was wir hier vor uns sehen, eigentlich tatsächlich so irregulär? Oder ja, können wir es uns einfach nur aus unserem eigenen kulturellen Bias heraus schlecht vorstellen, dass das vielleicht doch ziemlich normal gewesen ist?
Du bildest halt, du schaust Gräberfelder von einer Kultur aus einer Zeit an und siehst, so und so viele machen, also 80-90% machen alle, sind alle auf eine Art, und dann hast du die anderen Prozent, die eben da rausfallen. Und dann ist es natürlich schon auffällig zu sagen, warum wurden diese Menschen nicht begraben wie die Mehrheit? Was zeichnet die aus? Und eine sehr interessante Frage, um vielleicht auch Rückschlüsse auf das Normative schließen zu können, indem man auf die Ausnahmefälle guckt. So ein bisschen die Ausnahmen bestätigen die regelmäßig.
Da finden wir halt, ja, schon seit Urzeiten immer wieder ungewöhnliche Bestattungsformen. Also man muss sagen, in der ganz Alt- und Mittelsteinzeit haben wir allgemein zu wenig Bestattung, als dass sich da wirklich klar solche Normen herausarbeiten ließen. Also was gewöhnlich, was ungewöhnlich ist. Und auch dann in der Jungsteinzeit, also wenn die Menschen bereits sesshaft sind, Ackerbau betreiben und so, aber da je nach Kultur auch ganz verschiedene Bestattungssitten. In manchen entsprechen die auch überhaupt nicht dem, was wir so kennen. Da werden die Toten vielleicht auch in irgendwelchen Gräben ausgelegt und verwesen lassen und ähnliches. Oder die Knochen werden später in Megalithgräber gepackt. Aber es beginnt dann vielleicht etwa so im 3. Jahrtausend vor Christus. Da haben wir mehrere Kulturen, wie zum Beispiel die Glockenbecherkultur oder auch die Schnurkeramik. Ja, und da haben wir dann durchaus schon gewisse ungewöhnliche Bestattungen. Es gibt zum Beispiel aus Oppin in Sachsen-Anhalt ein Grab der Glockenbecherkultur etwa um 2200 vor Christus. Das Skelett eines Mannes und über seinen Unterfänkeln lag eine große Steinplatte. Also das ist nun nicht das, was man in der Kultur immer so erwartet. In viel späteren Zeiten kennen wir sowas ja durchaus als Prävention gegen Untote, damit die halt nicht wieder auferstehen. Oder aus Schöningen im östlichen Niedersachsen gibt es ebenfalls eine Bestattung, das Skelett einer Frau, die offensichtlich keines natürlichen Todes gestorben ist. Denn im Feitelbein, also im Fädel, fand man auch einen Bruch, der vielleicht durch ein Schlagwerkzeug verursacht wurde. Der Schädel wurde offensichtlich um den Todeszeitpunkt oder etwas später abgetrennt und zwei Halswirbel etwas versetzt. Die lagen dann 10-20 Zentimeter hinter dem eigentlichen Hals und die Zähne des Unterkiefers wurden entfernt.
Okay, das ist ja schon sehr weitreichend. Die Zähne des Unterkiefers zu entfernen ist ja...
Ja, da denkt man momentan natürlich sofort an den Zombie, der nicht mehr beißen soll oder so. Wobei wir da jetzt wieder kritisch einwenden müssen, gerade in der Glockenbecherkultur haben wir ziemlich viele so ungewöhnliche Bestattungen und seltsame Behandlungen von Toten. Also, dass man die vielleicht auch erstmal irgendwo hat ein bisschen angammeln lassen und dann erst sekundär irgendwo anders bestattet hat oder die halt später nochmal ausgegraben, Knochen entnommen, wieder zurückgepackt. Dann liegen da manchmal Knochen nicht so, wie sie sollen. Gerade das so mit diesen herausgenommenen Halswirbeln hat man durchaus mehrfach belegt. Aber allgemein schon allein wegen dieser Vielfalt der Bestattungsriten da in der Glockenbecherkultur, sollte man es immer im Hinterkopf behalten, dass die Wafani noch allerlei andere Sachen machen und wir das nicht sofort jetzt auf Wiedergängerfurcht zurückführen können.
Es fehlt der Kontext so ein bisschen, aber die Steinplatte auf den Füßen wirkt schon wie eine sehr deutliche Nachricht an den Toten, dass er liegen bleiben soll.
Genau, das könnte man sich da durchaus vorstellen und das ist ja auch etwas, was wir in der Kultur nicht häufig sehen. Während so nachträgliche Störungen des Skeletts und so da eigentlich so häufig vorkommen, dass man fast schon von regulär widersprechen kann. Also da sind womöglich die ungewöhnlichen und gestörten Bestattungen häufiger als die, die so richtig im Stück liegen. Das bemerkt man tatsächlich erst in den letzten Jahren immer mehr. Früher ging man vor allem immer aus von eben normalen Skelettbestattungen in eine Hockerlage, also die so auf der Seite liegen. Und wenn dann mal einzelne Knochen irgendwie nicht ganz so lagen, wie man es erwartet, da hat man es eher so auf taphonomische Faktoren zurückgeführt. Sprich alles, was so natürlich im Erdreich und so geschieht nach der Bestattung. Verschleppung durch Nagetiere, also halt die Wühlmäuse, die da ihre Gänge durchgraben. Wobei, wenn dann zum Beispiel so ein ganzer Oberarmknochen einfach mal falsch rum im Skelett liegt und das kommt vor, dann frage ich mich schon, was sollen das denn bitte für Nager gewesen sein? Biber? Stelle ich mir so ein fettes Kapibara vor, das Leichen auswühlt und mit den Knochen rumjongliert.
Und dann wieder zurücklegt, nur ein bisschen falsch.
Ganz genau. Wir müssen in der Kultur durchaus davon ausgehen, dass da alles Mögliche an Skelettmanipulationen vorgenommen wird, aus was auch immer für kultischen Gründen, die wir heute nicht mehr annähernd ermessen können. Aber es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass wir da auch schon so eine Furcht vor Untoten in irgendeiner Form fassen können. Und ja, solche ungewöhnlichen Bestattungen kennen wir da auch aus späteren Perioden. In der jüngeren Bronzezeit zum Beispiel, da hatten wir in den meisten Regionen hier in Mitteleuropa eher Brandbestattung. In der Region auch nochmal Körperbestattung, aber da kennen wir zum Beispiel aus Effleben in Thüringen und aus Hettstedt-Borgörna, Sachsen-Anhalt, auch wieder solche Körperbestattungen, die mit Steinen beschwert wurden. Auch da kann man nun natürlich spekulieren, hat es mit Angst vor Untoten zu tun oder nicht. Wenn wir zum Beispiel den Herrn Herbert Jankun fragen, wer unsere Moorleichenfolge gehört hat, wird sich an ihn erinnern können. Der war ein großer Archäologe und ein großer Nazi. Der behauptete tatsächlich schon, dass dieser germanische Wiedergängerglauben eben bis in die Jungsteinzeit, bis vor über 4000 Jahren zurückdatiert werden könnte anhand solcher Bestattungen. Musste allerdings auch zugeben, dass er da irgendwie in der Mitte eine Lücke von 1000 Jahren hat, weil die dummerweise in der Bronze- und frühen Eisenzeit dann Brandbestattung machen und man sowas dann nicht mehr findet. Also mit solchen langen Kontinuitäten sollte man grundsätzlich immer sehr vorsichtig sein. Das würde man heutzutage in der Archäologie auch nicht mehr so vertreten. Allerdings sehen wir eben ja doch, dass gewisse Vorstellungen in der Menschheitsgeschichte immer wieder auftreten. Es könnte also durchaus sein, dass es solche Vorstellungen da auch schon gegeben hat.
Nur innerhalb von Europa gab es dieses Phänomen, sondern eben auch schon im Alten Orient, was ja so ein bisschen dein Fachgebiet auch ist. Und du hast in der Vorbesprechung gemeint, dass du die sumerischen Wiedergänger entdeckt hast. Erzähl mal.
Über die Prähistorie kann man natürlich lange spekulieren. Schöner ist es, wenn man Schriftquellen hat und die beginnen natürlich zuallererst mal im vorderen Orient. Also im antiken Mesopotamien sprechen wir eben von einem Zweistromland, dem zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, also im heutigen Irak und Syrien. Da haben wir eben schon im 3. Jahrtausend vor Christus, also zeitgleich so mit der Glockenbecherkultur in Europa, die Sumerer, die halt Sumerisch sprechen und schreiben, da haben wir schon Schrift. Im 2. und 1. Jahrtausend vor Christus haben wir dann auch die Babylonier und Assyrer, die schreiben auf Akkadisch, also eine semitische Sprache, verwenden alle zusammen die Keilschrift. Und da haben wir eben auch schon sehr viele Texte erhalten. Berühmt sind ja gerade so die mythisch-literarischen Texte, also eben die Mythen über die Taten der Götter und so. Und da kennen wir beispielsweise das Epos von Ishtars Höllenfahrt. Die Göttin Ishtar mag dem einen oder anderen Stammhörer auch noch bekannt sein aus unserer 3. Anunnaki-Folge, wo wir auch über ihre Mythen gesprochen haben. Ja, und da geht es eben darum, dass die in die Unterwelt eindringen will. Und der Torwächter der Unterwelt, der Bido, der will sie zunächst nicht reinlassen. Ja, und dann droht sie ihm. Ufella, Mituti, Ekalu, Baltuti, Ilbatuti, Ima, Idu, Mitutu. Ich werde auferstehen lassen die Toten, auf dass sie fressen die Lebenden. Zahlreicher als die Lebenden werden die Toten sein. Ja, sie droht also damit, die Tore der Unterwelt einzureißen und die ganzen Toten wieder auf die Erde zu entlassen, was dann so ziemlich so aussieht wie eine Zombie-Apokalypse.
Gute Drohung, finde ich, funktioniert für mich. Zeitlos, zeitlos, genau. Ich hetze die Toten auf dich.
Das geht immer. Und das war anscheinend schon damals ein ziemlicher Klassiker, denn dieses Zitat wird fast wortwörtlich auch in zwei anderen Texten gebracht, unter anderem im berühmten Gilgamesch-Epos und außerdem in der Erzählung von Nergal und Ereshkigal. Da geht es darum, wie der Kriegsgott Nergal in die Unterwelt kommt und dann die Unterweltskönigin heiratet und selber König der Unterwelt wird. Und überall dort haben wir eben diese Drohung mit den menschenfressenden Toten. Allerdings, wir können natürlich schon davon ausgehen, dass die alten Mesopotamier ihre Mythologie ernst genommen haben, aber hier bezieht man sich natürlich noch auf eben Taten der Götter und so in grauer Vorzeit und nicht auf die unmittelbare Lebenswirklichkeit der Menschen in der Gegenwart. Aber auch da haben wir durchaus Quellen, mit was für Plagegeistern und so die Menschen sich rumschlagen mussten oder rumzuschlagen so müssen glaubten. Denn wir haben da eben tatsächlich eine sehr reiche Welt an Geistern und Dämonen. Über die erfahren wir dann vor allem ganz viel in Ritualtexten, also vor allem in Beschwörungen, um eben diese Wesen abzuwehren. Da gab es auch echte Ritualexperten, die eben solche Beschwörungen durchgeführt haben, weil eben auch Krankheiten und andere Leiden eben ganz oft auf das Wirken von solchen dämonischen Mächten zurückgeführt wurden, die man dann irgendwie loswerden musste. Und in populärwissenschaftlichen Werken liest man dann manchmal schon von den sumerischen oder babylonischen Urahnen des Vampirs, also zum Beispiel vom Utukku, dem Etemu, dem Galu oder auch der Dämonin Lilith, Lilithu.
Ja, dann auch in der Bibel ein zweites Leben bekommen hat im Alten Testament.
Genau, und später in der ganzen jüdisch-christlichen Tradition wieder vorkommt und so weiter. Und tatsächlich werden manche dieser Gestalten in den Beschwörungen auch als fleischfressend und blutsaugend beschrieben. Allerdings handelt es sich dabei eben nicht um Untote, also wieder auferstehende menschliche Leichen, sondern um dämonische Wesen, wie zum Beispiel der Utukku, sumerische Uduke, der Galu oder auch eben die Lilithu, oder eben um Geister, der Etemu. Das ist eben ein Totengeist. Diese Geistervorstellung war im alten Mesopotamien allgemein etabliert, also man hatte ja auch einen Ahnenkult, wo man eben den eigenen Vorfahren und Verstorbenen eben Opfergaben brachte, damit die eben gut auf einen aufpassen und so. Also man stellte sich die Geister schon immer sehr wirkmächtig vor. Die Frage stellt sich nun, gab es denn auch die Vorstellung von körperlichen Wiedergängern? Tatsächlich wird man dazu in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur nicht wirklich was finden. Das scheint bis vor kurzem ziemlich unbekannt gewesen zu sein. Ich habe mich allerdings mal auf die Suche begeben und konnte tatsächlich einige Quellen finden, die genau auf sowas hindeuten. Und das ist tatsächlich ganz aktuelle Forschung. Also ich habe gerade einen wissenschaftlichen Artikel zu dem Thema verfasst. Der ist auch schon erfolgreich durchs Review und wird wohl Ende des Jahres in der wissenschaftlichen Zeitschrift Altorientalische Forschung erscheinen. Soll dann auch Open Access, also zum freien Download im Internet sein. Und da gehe ich eben auf solche sowohl textlichen als auch archäologischen Quellen ein. Wir haben zum Beispiel eines der größten Literaturwerke des alten Mesopotamiens, die Omen-Serie Shumma-Alu Enamele Fakin. Man muss jetzt dazu sagen, die alten Mesopotamier waren unheimlich abergläubisch und sie glaubten unter anderem auch an Omina, also an Vorzeichen. Also genau das, was wir kennen, wenn die schwarze Katze von links nach rechts läuft, wenn du unter einer Leiter durchgehst, wenn ein Spiegel zerbricht, dann gibt es Unglück und so weiter. Solche Vorstellungen hatten die auch und die haben tatsächlich ganze Kataloge von solchen Omina zusammengetragen, wo es dann immer heißt, wenn die schwarze Katze von links nach rechts läuft, wenn sie von rechts nach links läuft, wenn eine weiße Katze von links nach rechts läuft und so weiter und so fort. Einer der umfangreichsten solchen Omen-Kataloge ist eben Shumma-Alu, also der Titel bedeutet, wenn eine Stadt auf einem Hügel liegt. Und das Ding ist in der Komplettfassung 110 Tafeln lang. Also zum Vergleich, das Gilgamesch-Epos in der Standardversion ist 12 Tafeln lang. Und da geht es halt wirklich nur so rauf und runter, diese ganze Omina. Und da haben wir eben auch einige ganz bemerkenswerte Einträge. Da heißt es zum Beispiel gleich auf der ersten Tafel: Wenn ein Geist ständig am Stadttor heult, diese Stadt wird zerstreut. Aber dann auch: Wenn ein Toter wie ein Lebender in der Stadt gesehen wird, diese Stadt wird zerstreut. Wenn ein Toter wie ein Lebender ständig Schrecken in der Stadt verbreitet, diese Stadt wird zerstreut. Und auf einer späteren Tafel geht es dann auch nochmal weiter, so eine ganze Reihe von Omina: Wenn im Haus eines Mannes ein Toter wie ein Lebender gesehen wird, dieser Mann wird sterben, sein Haus wird zerstreut. Wenn im Haus eines Mannes ein Toter wie ein Lebender ständig gesehen wird, dann ist ihre Zeile abgebrochen. Wenn im Haus eines Mannes ein Toter wie ein Lebender ständig Schrecken verbreitet, Zerstreuung des Hauses und so weiter und so fort. Schließlich sogar: Wenn ein Toter in seinem Grab inmitten von Leuten wieder zum Leben erwacht, dann passiert irgendetwas mit dieser Stadt.
Wahrscheinlich nichts Gutes.
Mit Sicherheit. Diese Omina sind alle negativ. Das Interessante daran ist nun, dass diese Omen-Serie explizit unterscheidet zwischen Geistern, sumerisch Giddim, akkadisch Itemu, und eben lebenden Toten. Wird geschrieben mit den sumerischen Zeichen Lu Ush Genti. Das müssen wir akkadisch dann wahrscheinlich lesen als Mitu Kima Balti. Also ja, ein Toter wie ein Lebender. Also anscheinend galt das durchaus als eine relevante Bedrohung. Allerdings muss auch hier wieder dazu sagen, es geht aus dieser Quelle nicht hervor, ob man den Untoten selbst als Verursacher dieses Übels angesehen hat oder ob das praktisch nur ein negatives Vorzeichen war, das praktisch von den Göttern gesandt wurde. Genau wie wir die schwarze Katze nicht unbedingt als den Verursacher des Übels ausmachen würden.
Man kann die schwarze Katze natürlich danach trotzdem entsprechend dafür bestrafen, dass etwas Schlechtes passiert ist. Das steht einem frei. Ich verweise auf das schöne französische Fest, wo jährlich so Katzen durch die Stadt getragen wurden und vom Kirchturm geworfen. So ein Katzenfolterfestival, so ein kulturelles.
Genau.
Ja, französische Kultur. Wie immer zeitlos.
Ja, immer wieder lustig.
Einmal im Jahr werden die Katzen dafür bestraft, dass sie einem so viel Schlechtes, viel Unglück verbreitet haben.
Ja, die Franzosen, man muss sie einfach lieb haben. Aber zurück zum alten Orient. Wiedergänger. Diese Omen-Serie ist tatsächlich auch nicht die einzige Quelle, die auf sowas hindeutet. Wir haben nämlich auch zum Beispiel ganz viele Beschwörungen gegen Hexerei. Die Leute haben sich nicht nur vor Geistern und Dämonen gefürchtet, sondern auch vor Hexen und Hexern. Also Leuten, die Fahrtmagie und bösartige Rituale ausüben. Und da gibt es entsprechend Beschwörungen gegen diese, um eben die Hexen wiederum zu bestrafen. Und da hat man mitunter auch mal erstaunliche Merkmale drin. So heißt es zum Beispiel in einer Beschwörung gegen Hexerei. Die wendet sich an eben diesen Torwächter der Unterwelt, den Bidu. Figuren meines Zauberers und meiner Hexe sind für dich vor Ishtar und Dumuzi aufgestellt. Zum Land ohne Wiederkehr, also in die Unterwelt, führe sie davon. Aus dem Grab mögen sie sich nicht erheben. Bei Nergal bist du beschworen, sie sollen sich nicht erheben.
Sprich, dieses Erheben, und wenn du auch das, wenn man die Übersetzung quasi jetzt nicht kennen würde, also hier ist der Leichnam ja auch konkret genannt, so, es geht hier tatsächlich nicht um den Geist, und wie du vorher gesagt hast, gibt es unterschiedliche Begriffe dafür auch, das würde man jetzt aus einer reinen Übersetzung, wenn man es nur lesen würde, gar nicht so ganz klar erschließen können, aus den vorherigen, na, ist der Tote jetzt, wenn er im Haus gesehen wird, wirklich der Körper des Toten oder dann der Geist, so, aber wenn es unterschiedliche Begriffe dafür gibt und tatsächlich der lebende Körper des Toten auftaucht, kann ich mir vorstellen, warum das kein gutes Omen war.
Definitiv. Und genauso eben in den Hexereibeschwörungen. Also wenn man schon extra ein Ritual deshalb durchführt und dabei einige der höchsten Götter und vor allem Unterweltsgottheiten anruft, dann scheint das eine wirklich ernsthafte Bedrohung zu sein. Also, dass man wirklich dem Türsteher der Unterwelt sagt: Hey du, Türsteher, ja, denk dran, Befehl vom Chef, wenn die ankommen, die lässt du gefälligst nicht durch. Und man dafür sogar Nergal, also den König der Unterwelt, bemüht, damit der eben dem Türsteher Bescheid sagt. Und es gibt noch eine weitere solche Beschwörung. Und da heißt es ja eben über die Hexe: In ihrem Grab, wo sie begraben ist, möge sie den Körper, also gemeint ist des Patienten, nicht erreichen. Den Leichnam dieser Hexe möge ein großes Netz bedecken. Und da fallen mir doch ziemlich klar eben die körperliche Auferstehung impliziert zu sein, wenn der Leichnam wirklich durch ein Netz im Grab gehalten wird.
Und dass das Leben der Hexe, also es geht darum, dass die Hexe dann stirbt und im Grab, also das werden wir später ja auch immer wieder sehen, dass eben diese Idee, dass es Leute sind, die vorher eben Magie betrieben haben, Prostituierte waren, irgendwie am Rande der Gesellschaft standen aus irgendeinem Grund.
Oh, Selbstmörder, Verbrecher, Hingerichtete, Landstreicher und so weiter.
Genau, dass die irgendwie besonders gefährdet sind, um dann zu einem Vampir zu werden, zu einem Wiedergänger zu werden, oder? Und dass deswegen das Leben immer schon noch eine Rolle gespielt hat, wahrscheinlich dann im Hinsicht auf die Gefahrenlage, dass Leute sich Sorgen gemacht haben.
Genau, wenn du im Leben zu viel minderwertiges Kupfer verkauft hast, dann wollen die Leute auch sicher gehen, dass du wirklich unter der Erde bleibst.
Genau.
Ja, und das sind tatsächlich jetzt auch schon alle Schriftquellen aus 3000 Jahren mesopotamischer Geschichte, die ich zu dem Thema kenne. Weil man sagen muss, dass gerade diese Gattungen, also die Omen-Serien und die Beschwörungen, davon liegen aus den frühesten Zeiten, so aus wirklich sumerischer Zeit, ziemlich wenig vor. Also diese Texte sind nun aus späterer Zeit, so Ende 2. und 1. Jahrtausend vor Christus. Allerdings auch hier können wir wieder in die Archäologie gucken. Und ich habe da tatsächlich diverse Publikationen von Bestattungen im alten Mesopotamien durchgearbeitet, die ganzen Gräberfelder und so weiter. Und tatsächlich einige solcher erstaunlichen Gräber gefunden. Im alten Mesopotamien grundsätzlich ist meistens die Körperbestattung üblich, Brandbestattung nur wirklich regional mal in bestimmten Zeiten. Toten werden halt entweder in Gräberfelder außerhalb der Stadt oder oft auch tatsächlich direkt unter dem eigenen Haus, mit unter den eigenen Grüften oder direkt unter Fußboden bestattet oder auf Grundstücken mit verfallenen Häusern oder unter den Straßen und so, das gibt's alles. Grundsätzlich kann man aber schon halt von so einer Körperbestattung ausgehen. Ja, und dann haben wir da erstaunliche Funde. Aus der Stadt Uruk zum Beispiel, also genau die Stadt, wo auch der König Gilgamesch geherrscht haben soll, haben wir aus neusumerischer Zeit, also etwa um 2000 vor Christus, eine Bestattung, das Skelett eines Mannes in Hockerlage, der liegt so in der Ecke zwischen zwei Hauswänden, ja, und ihm fehlten beide Hände. Und da hat man sogar gewisse Schnitt- und Schlagspuren dran festgestellt, also wurden die womöglich abgeschnitten. Außerdem waren beide Oberarme, der rechte Unterarm und das Brustbein gebrochen. Die Ausgräber spekulierten, er könnte vielleicht durch einen Schlag oder Sturz gestorben sein, also ist vielleicht irgendwie vom Dach gefallen oder ähnliches. Beigaben hat man bei diesem Skelett tatsächlich kaum, nur wenige Scherben und der Unterkiefer eines Schweins.
Wie komisch.
Was auch immer man mit dem so im Jenseits anfangen soll. Und auf den Füßen des Toten lag ein Stein, Kalkstein für etwa 18 mal 20 Zentimeter und auf diesem Stein eine einzelne Scherbe. Was natürlich auch darauf hindeutet, dass der Stein nicht nachträglich verrutscht ist nach dem Begräbnis. Also das sieht mir doch schon relativ stark danach aus, was wir so aus späteren Zeiten kennen. Ebenfalls aus Uruk, etwas später, altbabylonische Zeit, haben wir auch ein Skelett. Erneut ist das Brustbein gebrochen und in dem Fall fehlt der Schädel komplett. Es könnte nun durchaus bei diesen beiden Bestattungen sein, dass die Toten vielleicht irgendwie durch einen Sturz oder so zu Tode gekommen sind. Und wir haben es ja in diversen Kulturen, eben unnatürliche Todesursache und so prädestiniert einen auch gern mal ja, fürs Wiedergehen. Wir kennen tatsächlich dann aus späterer Zeit auch so eine Beschwörungsserie namens Udukrull oder Utoko Lemnutu, zu Deutsch der böse Totengeist. Da geht es eben auch um Totengeister, also in dem Fall ja, Geister, nicht Untote. Aber da heißt es eben auch, dieser Totengeist könne eben einer sein, der zum Beispiel vom Dach gefallen ist, von der Palme gestürzt, der ertrunken ist, der mit der Waffe getötet wurde, ermordet, von einem Löwen gerissen, der irgendwie in der Steppe zurückgelassen wurde. Also kurzum, alle unnatürlichen, vorzeitigen Todesfälle oder wenn jemand halt keine angemessene Bestattung und Totenkult erhalten hat.
Und das sind ja Ideen, die wir heute vor allem popkulturell aus dem Gespensterglauben kennen. Diese Idee, dass jemand noch nicht fertig ist, aus dem Leben gerissen wurde, bevor er irgendwas Wichtiges klären konnte, was er eigentlich hätte klären sollen oder wollen und deswegen nicht in der Lage ist, ins Jenseits hinüberzugehen, weil Dinge unvollendet geblieben sind für ihn. Und das spielt da ja auch mit rein, wenn du dann plötzlich vom Baum fällst und da ist was anderes, wie wenn jemand zufrieden im Kreis seiner Familie stirbt. Da haben sich mehr Sorgen gemacht. Ne?
Ja, in der Ethnologie spricht man da ja vom schlimmen Tote, der in vielen Kulturen ja irgendwie die Hinterbliebenen vor Herausforderungen stellt, das irgendwie auch kulturell zu bewältigen. Und oft hat man das eben auch verbunden mit so einem Geister- oder Wiedergängerglauben. Womit hier aus sumerischer Zeit und so haben wir diese entsprechende Schriftquelle noch nicht, das ist viel später, aber grundsätzlich haben wir im Alten Orient ja für uns eine lange Kontinuität, wo solche Vorstellungen auch sich sehr lange halten. Könnte also durchaus sein, dass das was damit zu tun hat, auch wenn das hier natürlich sehr spekulativ ist bei diesen Funden. Und ja, es bleibt auch nicht bei diesen zwei Bestattungen. Es gibt mal ein Grab aus Halawa, das ist am oberen Euphrat im heutigen Syrien. Das ist sogar noch älter, rüdynastische Zeit, also so zwischen 3000 und 2300 vor Christus. Da haben wir das Skelett einer Frau und der fehlten sowohl der Schädel als auch die Hände und Füße. Und muss man sagen, im Alten Orient, die haben nicht so wie zum Beispiel im Christentum, alle Toten werden nach Osten ausgerichtet. Also die Totenlage kann durchaus variieren, bleibt aber meistens relativ einheitlich innerhalb eines Bestattungsplatzes. Und dort auf dem Gräberfeld sind eigentlich die Frauen alle auf der linken Seite mit Kopf nach Westen und Gesicht nach Norden beigesetzt. Bis auf diese, die liegt noch dazu mit dem Kopf nach Süden und dem Blick nach Westen.
Also genau gegenteilig.
Genau, wir haben also eine irreguläre Lage und dann eben noch das Fehlen von Kopf und Händen und Füßen. Also vielleicht wollten wir auch da sicher gehen, dass die wirklich keinen Unsinn mehr macht. Nicht weit von Halawa ist auf der Fundplatz Tawi. Da haben wir eine Bestattung in einem ungewöhnlich tiefen Grab beigesetzt und anders als die anderen Gräber dort nach Nordwesten orientiert. Die Graberde war mit Steinen gefüllt und mehrere mittelgroße Steine lagen auf Fuß- und Unterfänkeln sowie zwischen Ellbogen und Oberfänkeln und nahe dem Kopf des oder der Toten. Also hier mehrere irreguläre Merkmale an einem Grab.
Und diese Vorstellung, dass man die Arme und die Füße abhackt, ist natürlich naheliegend, genauso wie das Entfernen des Kopfes, weil man dann eben sagt, wie soll mich dieser tote Leichnam verfolgen, wenn er keine Hände, keine Füße und keinen Kopf hat.
Genau.
Sehr praktisch gedacht.
Ja, ohne Füße kein Wiedergänger, weil das gehen.
Praktische Lösung für metaphysische Probleme.
Ja. Genau.
Und das ist ja auch so ein bisschen...
Ja, eine Lösung mit Hand und Fuß.
Ja.
Oder ohne.
Das so zu psychologisieren, natürlich sind so diese schlimmen Tode, die du angesprochen hast, natürlich für das Umfeld und die Familie auch eine große Herausforderung. Das wird dann so ein bisschen auf diesen Leichnam projiziert, weil alle müssen ja dann umgehen, dass der auf einmal weg ist oder die Person. Und im Endeffekt schiebt man das dem oder der Toten so ein bisschen in die Schuhe, zu sagen, sie war noch nicht fertig, wenn eigentlich das Umfeld waren, die mit der Person noch nicht fertig waren.
Genau.
Das war eine ganz spannende Projektion des eigenen Kampfes, damit umzugehen, jemanden zu verlieren. Die Angst, dass man ihn eigentlich nicht wirklich verloren hat und er wiederkommen könnte. So eine ganz lustige Verschiebung, ja.
Genau, gibt es immer wieder. Ja, wir haben solche Bestattungen auch aus Assur, also der Hauptstadt des Assyrischen Reiches, neuassyrische Zeit, also da sind wir so erste Hälfte, erstes Jahrtausend vor Christus, ein Sarkophag mit einem Skelett in Rückenlage und da fehlten sowohl der Schädel als auch die Unterfänkel samt Füßen. Oder aus Babylon, da gibt es so aus der Spätzeit ein Grab, auch ein Sarkophag mit einem Skelett, ja, und der Schädel lag zwischen den Unterfänkeln.
Auch nicht zufällig dahin gefallen, schätze ich, ja.
Unwahrscheinlich. Also solche Funde hat man da tatsächlich durch alle Zeiten immer mal wieder. Also vereinzelt ist natürlich immer die große Minderheit unter allen Bestattungen. Es ist auch nicht so richtig gut möglich, da jetzt innerhalb dieser Gruppe nochmal nähere Muster so rauszuarbeiten. Aber es fällt doch auf, es gibt immer wieder solche Funde und eben manchmal auch, wo sich mehrere seltsame Merkmale in einem Grab überschneiden. Und eben noch dazu die Schriftquellen, die zumindest darauf hindeuten, dass es solche Vorstellungen auch gegeben haben könnte.
Und außerhalb des Zweistromlandes, außerhalb von Mesopotamien, wir haben es gesehen, es gab es zur ähnlichen Zeit in Europa, zur Zeit des Sumerer und im Zweistromland. Wo können wir das denn in der späteren Antike und so verfolgen? Also gab es sicherlich ja in Ägypten, in Griechenland und Rom auch irgendwie.
Genau, also aus Ägypten hat man auch ganz ähnliche Funde, wie ich sie gerade beschrieben habe. Da gibt es auch so ein paar Schriftquellen, die auf sowas hindeuten. Auch zum Beispiel so Flüche geben einen Grabräuber, wo der Tote dann praktisch droht, er werde wiederkehren und so. Man hat da auch tatsächlich so ein paar Gespenstergeschichten. Aber wir haben uns nun dazu entschieden, das alte Ägypten jetzt mal etwas kürzer abzuhandeln und uns dem vielleicht in einer späteren Folge nochmal zu widmen.
Das ist zu viel, genau, da müssen wir separat mal drauf eingehen.
Ja. Wir gehen direkt weiter ins antike Griechenland. Und auch dort wieder heißt es in populärwissenschaftlichen Publikationen oft, dass man da eben von Vorgänger des Vampirs findet, nämlich hier zum Beispiel die Lamien oder Empusen. Auch da haben wir so blutsaugende Wesen. Allerdings sind das eben auch eher so dämonische Gestalten und eben keine wiedererwachten Toten. Allerdings gibt es auch solche Vorstellungen durchaus. Also auch was Geister angeht, wir haben da halt auch wieder diesen starken Totenkult, diesen Glauben eben, dass die Geister der Toten immer noch wirkmächtig sind. Bezeichnenderweise zum Beispiel in Homers Odyssee, da werden die Geister der Toten in der Unterwelt ja auch mit dem Blut von geschlachteten Tieren angelockt. Also da sind auch die Geister gewissermaßen Blut trinken. Es gibt auch dort eben diese Vorstellung vom schlimmen Tod, also dass eine unnatürliche Todesursache oder ein unzureichendes Begräbnis eben Tote dazu bringen, dann ruhelos zu sein. Da spricht man auch von den griechischen Biaioi Thanatoi, also unruhigen Toten. Geistergeschehen sind durchaus bekannt. Es gibt zum Beispiel ganz berühmt von Plinius dem Jüngeren eine Anekdote über ein Geisterhaus in Athen, wo er wiederholt irgendwie die Gestalt eines Mannes in Ketten gesichtet wird. Und später finden sie dann das Skelett und können das endlich korrekt begraben und dann verschwindet er auch. Wieder die Frage, haben wir da denn richtige Untote? Und tatsächlich gibt es ja auch hier wieder ein paar solcher Anekdoten. Und nachdem die im alten Orient ja nun noch ziemlich abgekürzt indirekt waren, erfahren jetzt durchaus recht drastische Geschichten. Zum Beispiel gibt es die Vorstellung, dass Heroen, also halt die berühmten Kämpfer und Herrscher und Helden der Vorzeit, durchaus noch ja, körperlich in der Welt präsent sein können, auch zum Teil tatsächlich an ihren Gräbern. Und da hat zum Beispiel der Herr Philostratos im 2. bis 3. Jahrhundert nach Christus ein erstaunliches Werk, den Heroikos, geschrieben, wo er eben so ein bisschen ja, alternative Versionen zu den Geschichten von Homer erzählt.
Fanfiction,
ja,
eigentlich auch.
Fanfiction, ja. Exakt, ja. Und da heißt es tatsächlich, dass der berühmte Held Achilleus, also wir kennen ihn ja aus der Ilias, der Unverwundbare und so weiter, wird da nach seinem Tod offenbar zusammen mit Helena auf der Insel Leuke im Schwarzen Meer lebt. Und dort dürfen Seefahrer nur bei Tag anlegen, aber nicht bei Nacht auf der Insel bleiben. Einmal allerdings habe er eine Ausnahme gemacht für einen Kaufmann, dem habe dieser Achilleus, der da immer noch wohnte, den Auftrag gegeben, für ihn ein Mädchen aus Troja als Sklavin für ihn zu besorgen. Der Kaufmann glaubte, ich zitiere jetzt, dass Achilleus in sie verliebt sei. Er warb das Mädchen und segelte zur Insel zurück. Achilleus lobte ihn bei seiner Rückkehr und trug ihm auf, das Mädchen für ihn auf dem Schiff zu bewachen, selber aber am Abend zum Heiligtum zu kommen und zusammen mit ihm und Helena zu speisen. Als er kam, gab er ihm viel Geld, nette Sache, und sagte, er wolle ihn zu seinem Gastfreund machen und für eine erfolgreiche Handelsfahrt und eine sichere Seereise sorgen. Nachdem es aber Tag geworden war, sagte er, fahr du nun weiter mit diesen Geschenken in deinen Händen. Das Mädchen aber lass mir hier auf dem Strand zurück. Sie waren noch kein Stadion vom Land entfernt, als das Schreien des Mädchens zu ihnen drang, weil Achilleus es in Stücke riss und gliederweise zerfleischte.
Ja, habe ich mir, als ich mir das durchgelesen habe, das erste Mal, das Zitat, dachte ich, was ist denn das für eine Geschichte? Was wird da auch transportiert? Also dieses Bild von Achilleus wird ja schon deutlich in Monster verkehrt hier. Also ein kinderfressendes, bluttrinkendes Monster eigentlich, ja.
Genau, also jetzt haben wir den Achilles-Zombie.
Und das ist so ein bisschen der Preis, er braucht frisches Blut, um seine Unsterblichkeit irgendwie aufrechtzuerhalten. So, also.
Könnte man nur so interpretieren. Oder er hat immer noch einen unbewältigten Groll gegen die Trojaner und diese ganze Kiste da mit der Sklavin in der Ilias und so weiter.
Also ich sehe es.
Also so richtig erklärt wird es da nicht. Die Pointe fehlt irgendwie ein bisschen. Auf jeden Fall zerfleischt er sie halt.
Was wir hier auf jeden Fall schon sehen, was uns später aus Kraft von der Figur des Graf Dracula eben vertraut ist, ist dieser Drang zu jungem Frauenblut irgendwie.
Ja.
Diese leicht erotisierende Ebene, hier ja auch ein Heldencharakter, der dann diese monströse Seite hat, die bei Nacht herauskommt, tagsüber eine Seite, nachts die andere. Das ist ja schon sehr Dracula-artig auf eine Art. Also da fehlt so ein bisschen das Cape, aber sonst, vielleicht hat er auch ein Cape an. Ne?
Ja, steht da nicht.
Achille würde doch gern auch mit so, in so Fell gezeigt, um zu zeigen, wie archaisch sein Heldentum ist, oder?
Das war Herakles.
Ich verwechsel ihn mit Herakles. Gut, dass ich dich habe hier.
Ja. Genau, immer gerne. Auf jeden Fall möchte ich die Szene gerne mal mit Brad Pitt verfilmt sehen. Ja, und wenn wir über Untote in der Antike sprechen, dann kommen wir an einem Autor nicht vorbei, und das ist Phlegon von Tralles. Ja, der war Sklave des römischen Kaisers Hadrian, wurde dann freigelassen und gehört als Freigelassener eben zu dessen Hof im 2. Jahrhundert nach Christus. Und der verfasste ein ganz erstaunliches Werk, das Buch der Wunder oder Mirabilia. Das ist im Prinzip einfach eine Sammlung von ja, erstaunlichen Anekdoten von allerlei Wundern, die überall geschehen seien. Also da berichtet er zum Beispiel von Funden von Riesenskeletten, und sowas und eben auch von Auferstehung von Toten. Seine berühmteste Geschichte ist die über die Braut von Amphipolis. Das habe sich Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus in Makedonien ereignet. Da gab es eine junge Frau namens Philinion. Ja, die habe einen gewissen Krateros geheiratet, sei aber kurz nach der Hochzeit gestorben. Aber 6 Monate nach ihrem Tod kehrte sie zurück. Allerdings nicht zu ihrem Ehemann, sondern zu einem jungen Mann namens Machates, in den sie verliebt war und verbringt dann die Nächte mit ihm. Also hier haben wir schon durchaus diese erotisierende Komponente. Allerdings werden die beiden dann von der Amme des sehr Jungen beobachtet und der informiert die Mutter der Verstorbene. Und ja, die Eltern sind dann natürlich ganz aus dem Häuschen, dass ihre Tochter womöglich doch noch am Leben ist. Und als die Philinion wieder zu ihrem Geliebten kommt, treten auf einmal ihre Eltern ein und umarmen sie. Ja, da spricht sie allerdings, dass sie nun an den ihr zugewiesenen Ort zurückkehren müsse und bricht tot zusammen. Daraufhin wird auch ihr Grab geöffnet und alle anderen Leichname, also viele natürlich schon komplett skelettiert, sind noch vorhanden. Nur ihr Leichnam fehlt eben in der Gruft. Stattdessen findet man dort eben den eisernen Ring und den goldenen Weinbecher, den sie praktisch bei ihrer ersten Begegnung von ihrem geliebten Machates erhalten hatte. Also damit dann der physische Beweis, dass sie tatsächlich als Tote, als wirklich dieser Leichnam, als Untote dort präsent war. Der Leichnam liegt ja nun immer noch da im Schlafgemach. Und das Ganze wird dann vor der Volksversammlung diskutiert und schließlich kommt man darin überein, dass der Leichnam außerhalb der Stadt verbrannt wird und man dann auch ein apotropäisches, also ein übelabwehrendes Ritual vollführt. Es wird ein Opfer für Hermes Chthonios, also den Hermes in der Funktion des unterweltlichen Gottes, des die Seelen in die Unterwelt geleitenden Gottes durchgeführt. Diese Erzählung ist auch deshalb recht berühmt, weil sie später von einem anderen Autoren aktualisiert wurde. Das war nämlich die Inspiration für Goethe. Der hatte 1797 seine Ballade Die Braut von Korinth geschrieben. Also ursprünglich aus Amphipolis, jetzt hat er sie nach Korinth versetzt, aber ansonsten bleibt die Handlung da relativ ähnlich. Allerdings nimmt er einige Änderungen vor, nämlich beschreibt Goethe das so, dass die beiden jungen Leute einander zur Hochzeit versprochen waren, aber die Eltern des Mädchens seien zum Christentum konvertiert und hätten aufgrund dessen die Verlobung gelöst. Daraufhin sei sie eben vor Gram gestorben, aber dann eben trotzdem zurückgekehrt. Interessant ist nun, dass Goethe die untote Braut hier schon als eine Art Vampir beschreibt. Und zu saugen seines Herzens Blut, heißt es da. Also dieses Blutsaugermotiv, was in Goethes Zeit, dazu kommen wir dann im dritten Teil, durchaus schon bekannt war, aber in der Antike noch keine Rolle spielte.
Und das ist ja ganz spannend, weil es ja 100 Jahre vor Bram Stokers Dracula
Genau.
rauskam, also 1779, 1797 kam das schon raus, also ziemlich genau 100 Jahre vor Dracula. Ja.
Genau. Und das ist auch tatsächlich eines der frühesten Beispiele eben für so einen Vampir mit menschlichen und auch teils positiven Emotionen. Also während sie bei Goethe dann zwar auch eben als so eine zehrende Vampirin dargestellt wird und so, ist sie ursprünglich bei Phlegon ja noch relativ positiv. Also sie will niemanden umbringen, sondern eigentlich nur Zeit mit ihrem Geliebten verbringen. Aber eben auch bei Goethe wiederum natürlich diese erotische Komponente ganz stark. Ja, und wenn wir schon bei Phlegon sind, gibt es da noch ein paar andere Anekdoten, von denen ich eine nochmal rausgesucht habe. Und da lesen wir auch ganz erstaunliche Dinge. Da geht es um einen Bürger namens Polykritos, der war hervorragender Abstammung und wurde auch gerade zum Aetolarchen, also dem Anführer der Aetoler, gewählt. Also eigentlich läuft alles super bei ihm, er heiratete auch, aber stirbt dann in der 4. Nacht nach der Hochzeit. Dumm gelaufen. Allerdings ist es ihm noch gelungen, seine Frau zu schwängern, und sie gebiert daraufhin ein Kind mit männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen, also einen Hermaphroditen. Heute würde man vielleicht von Intersexualität oder Entwicklungsstörung oder ähnlichem sprechen. Damals aber galt das eben als ein ganz verheerendes Omen. Also da sind wir wieder bei dieser Vorzeichenkunde, der die Griechen und Römer natürlich genauso anhingen. Dieses Omen wird dann entsprechend vor der Volksversammlung diskutiert und man will beschließen, das Kind und die Mutter zu verbrennen, weil sicher ist sicher. Da aber erscheint der verstorbene Polykritos auf einmal in schwarzer Kleidung. Erstmal betont er allen gegenüber sein Wohlwollen, dass er ihnen auch positiv gegenüber eingestellt ist und nur im besten Sinne die Unterweltsgottheiten überredet hat, dass sie ihn noch einmal rauslassen, und er fordert auch, dass ihm das Kind übergeben werde. Reiter sind erstmal unsicher und zögern. Ja, daraufhin fährt er fort und sagt, sie sollten bitte für nicht ihm Vorwürfe machen, da doch das Schicksal selbst ihn zwinge, gegen sein eigenes Kind vorzugehen. Ja, und dann ergreift er das Kind, reißt es in Stücke und frisst es Stück für Stück auf.
Ja. Sehr griechisch-göttlich. Also erinnert natürlich an griechische Götter, die ihre Kinder fressen. Ne?
Genau, das kennen wir da auch durchaus. Also die Leute werfen zwar mit Steinen nach ihm, das interessiert ihn da aber nicht sonderlich. Er frisst das Kind also fast komplett auf. Und als er den gesamten Körper bis auf den Kopf verschlungen hat, verschwindet er, wird einfach unsichtbar. Der Kopf des Kindes aber beginnt zu sprechen und reimt da eine Weissagung zusammen, dass in genau einem Jahr ein tödliches Unheil die Anwesenden treffen werde. Und ja, das wird entsprechend auch ernst genommen, wenn auf einmal so ein gehackter Kinderkopf anfängt zu sprechen. Die Aetoler bringen also ihre Frauen, Kinder und Alten in Sicherheit, in Verstecke und rüsten sich für das drohende Unheil. Und tatsächlich kommt es dann ein Jahr später auch zu einer sehr verlustreichen Schlacht gegen die Akarnanen, also gegen das Nachbarvolk, und zu sehr vielen Todesfällen.
Ich würde Ihnen zustimmen, am Anfang würde ich Ihnen nicht zustimmen mit dem schlechten Omen, aber spätestens, wenn dann der abgetrennte Kinderkopf anfängt zu sprechen, wie in so einem Horrorfilm, schlechtes Omen, ja.
Ja, ganz schlechtes Omen. Also bei dieser Geschichte stellt sich mir eigentlich nur eine Frage: What the fuck? Was stimmt nicht mit euch? Die Spinnen, die Griechen. Ja, also es gibt da durchaus schon solche Vorstellungen von Wiedergängern in ganz verschiedener Form. Was wir aber in der antiken Literatur nicht so wirklich finden, sind eben diese klassischen Wiedergänger, die einfach wiederkehren und einfach nur den lebenden Schaden. Also auch gerade eben in so unmittelbar historischen Kontexten.
Außer du bist ihr Baby.
Ja, dann auf jeden Fall. Allerdings, auch hier wieder deuten archäologische Funde darauf hin, dass das, was wir in den Schriftquellen nur relativ selten belegt haben, vielleicht durchaus noch weiter verbreitet gewesen sein könnte. In Kalyvia in Attika, also in der Nähe von Athen, gibt es zum Beispiel ein Gräberfeld, sind eigentlich alles Brandgräber, bis auf wenige Körpergräber. Und in zwei Fällen wurden gerade diese eben auch mit einem großen Stein beschwert. Und ähnliche Funde gibt es auch in Norditalien, zum Beispiel in Capo Colonna, 9. bis 8. Jahrhundert vor Christus, da hat man auch zwei Gräber, die mit großen Sandsteinen bedeckt wurden. Es gibt auch andere Fälle, wo die Toten sogar irgendwie mit Nägeln durchbohrt wurden oder gefesselt, in Bauchlage niedergelegt oder eben mit Steinen bedeckt. Also zum Beispiel in einer Nekropole in der Nähe von Bologna, Grab 161, mit einem Skelett in Bauchlage. Da war hier dieses Skelett eben auch mit einem Nagel durchbohrt und weiterer Nagel auf dem Körper. Und solche Schuhnägel, wir kennen sie ja von den römischen Legionären, lagen unter dem Fädel. Grab 109 wiederum hatte sogar einen Nagel im Fädel und Schnittwunden, und der rechte Fuß war anscheinend amputiert.
Aber da muss ich jetzt mal kurz einwerfen. Wenn dieser Glaube über so lange Zeit hinweg quasi in verschiedensten Kulturen so präsent war und wir immer wieder Gräber finden, da muss ja was dran sein, Leif. Und abgesehen von Griechenland, hattest du jetzt noch einen letzten großen Punkt im ersten Teil vorbereitet, wo wir hinreisen wollen, auf den ich mich besonders freue, nämlich auf die Drauga im mittelalterlichen Skandinavien. Also wir sind jetzt zeittechnisch schon noch ein bisschen weiter fortgeschritten und haben jetzt aber Schrifttexte und Prosatexte, die uns von einem nordeuropäischen, aber ganz anderen Vampir erzählen, wie wir den kennen.
Genau, von einer ganz anderen Art von Untoten, den sogenannten Drauga. Ja, da muss man zunächst einmal etwas zu den Quellen sagen. Wir beziehen uns hier auf die sogenannten Sagas. Das sind eben schriftliche Überlieferungen, die in Island entstanden. Also die Texte, die werden wir folgenden zitieren, stammen so etwa aus dem 13., 14. Jahrhundert. Da wurden sie niedergeschrieben, gehen aber durchaus teils mehr oder weniger auf frühere, vor allem da auch mündliche Überlieferungen zurück. Und ja, quellenkritisch sind diese Sagas natürlich nicht ganz einfach. Manchmal hat man da durchaus auch einen wahren Kern. Also man denke zum Beispiel an die Amerika-Fahrten des Leif Erikson. Davon wusste man eben jahrhundertelang auch nur aus den Sagas. Und dann hat man tatsächlich den Hof dort in Neufundland gefunden und sieht das seitdem als zumindest im Kern historisch bestätigt an. Auch in anderen Fällen gehen die Sagas offensichtlich auf historische Gestalten zurück. Oftmals geht es da eben auch vor um die eigenen Vorfahren, eben diese Familiengeschichten und die großen Familienhelden und so. Allerdings ist es am Ende eben auch Literatur. Und da haben wir es auch mit ganz vielen literarischen Stilmitteln zu tun, wiederkehrenden Klischees und so weiter. Man muss nun dazu sagen, Island wird so gegen 800 von Norwegen aus entdeckt und dann besiedelt und um 1000 wird dort offiziell das Christentum angenommen. Also wir sind hier bereits in der Zeit, wo die bereits seit 200, 300, 400 Jahren Christen waren. Die schreiben aber teils eben immer noch so über die heidnische Vorzeit. Ich vergleiche die Sagas immer gern so ein bisschen mit Western. Also man schreibt so irgendwie über die Zeit 200 Jahre vorher, als die Männer noch richtige Kerle waren und alle total krass. Und natürlich steckt da noch einiges an historischen Erinnerungen drin, aber es sind am Ende eben auch Unterhaltungsgeschichten und ebenso wenig wie ein heutiger Western eine adäquate Quelle für das Amerika des mittleren 19. Jahrhunderts ist, sind eben die Sagas wirklich eins zu eins tatsächlich auf die Wikingerzeit zu übertragen, von der sie eben berichten. Das heißt, wir haben ja durchaus so eine interessante Mischung aus einerseits noch Rudimenten eben des vorchristlichen Glaubens, also dem, was wir als Wikingerzeit bezeichnen, und dann eben der schon längst christlichen Zeit, im Hochmittelalter, als diese Sagas eben verfasst wurden. Und die Sagas kennen auch verschiedene Genres. Es gibt zum Beispiel die Vorzeitsagas, die noch vor der Besiedlung Islands spielen. Die sind manchmal auch recht fantastisch. Da kommen da auch schon mal Riesen oder Drachen vor. Bekannt wäre zum Beispiel die Völsungensaga mit Sigurd und so weiter. Gibt dann sogar Saga-Adaptionen von kontinentalen Stoffen, von Ritterromanen, eine Iwins-Saga zum Beispiel, oder sogar von antiken Stoffen. Es gibt sogar eine Saga über Alexander dem Großen, wo dann lustigerweise die antiken griechischen Götter mit ihren nordischen Äquivalenten wiedergegeben werden. Statt Zeus steht dann da zum Beispiel Thor, um wiederum einem längst christlichen Publikum verständlich zu machen, was die Heiden damals geglaubt haben.
Spannender Umweg.
Ja, durchaus. Das Sagavong, mit dem wir uns heute beschäftigen, sind all die sogenannten Isländer-Sagas. Also das sind eben genau diese Helden- und Familiengeschichten der ersten Siedler Islands. Die spielen also so vor allem im 9. bis 11. Jahrhundert. Und eigentlich sind diese Isländer-Sagas unter den Sagas noch die halbwegs realistischsten oder so, wo eigentlich eher wenig Übernatürliches und Fantastisches vorkommt, sondern eben oft vor allem diese Familienfäden und so weiter. Da schlagen die sich natürlich regelmäßig die Köpfe ein. Aber hin und wieder hat man da eben auch Berichte über solche Untoten. Eben die sogenannten Draugar. Also Singular Draugr, Plural Draugar. Mitunter werden sie auch als Gjengänger oder Abdrgänger bezeichnet, was ziemlich genau unserem deutschen Wiedergänger entspricht. Und die haben nun durchaus auch eine etwas andere Rolle, als wir es aus manchen anderen Zeiten kennen, denn die leben noch so richtig in ihrem Grabhügel fort, werden da mitunter auch als Haugbui oder Kumbelbui, also die Grabhügelbewohner, bezeichnet.
Humblebee klingt extrem süß. Kumblebee klingt wie so eine neue schwedische Plüschfigur für Kinder.
Stimmt, klingt total hügge.
Ja, sehr hügge. Würde ich mir ins Wohnzimmer holen.
Solange bis jetzt die Geschichten hörst. Denn das Schöne ist, wir haben es ja eben schon mit dem mykenischen Grab so kennengelernt. Die haben natürlich in ihren Gräbern gern auch mal reiche Schätze. Und da denkt man sich so als wikingerzeitlicher Held, doch, die kann man mal looten. Ne? gibt zum Beispiel im Landnamebuch, also das eben von den ersten Siedlern Islands erzählt, eine relativ kurze Passage. Da geht es um einen Herrn namens Leif, genau wie ich. Und der steigt zum Beispiel auch in so ein Grab hinab. Und da heißt es dann auch ganz kurz und knapp: Es war finster, bis ein Schwert aufblitzte, das ein Mann in der Hand hielt. Leif erschlug diesen und raubte ihm das Schwert und viele Schätze. Ja.
Ja, den Räuber ausgeraubt.
Genau, Draugr looten, wir kennen das alle aus Skyrim, wenn wir es mal gespielt haben, da tauchen die ja auch auf in ihrer ja, wahrscheinlich prominentesten heutigen popkulturellen Form. Ja.
Grüße gehen raus an Fabi.
So muss das sein. Ansonsten, wo man das vielleicht auch noch hier kennen kann, das ist tatsächlich der Herr der Ringe. Da haben wir ja im Buch, nicht in der Verfilmung, ja die Szene mit den Hügelgräberhöhen, wo die Helden eben da über dieses Areal mit der alten Grabhügeln müssen und da dann auch von seinem Untoten im Grabhügel gefangen gehalten werden.
Grabunholde hießen die, glaube ich, in der deutschen Übersetzung. Kann
genau, sein. Im Original die Barrowites. Und die werden tatsächlich in der norwegischen Übersetzung, habe ich gelesen, auch mit Drauge übersetzt. Also da ist das halt auch das normale Umgangswort für Wiedergänger. Oder man denke zum Beispiel an den Film The Northman von Robert Eggers, der vor ein paar Jahren ins Kino gekommen ist. Da gibt es ja auch so eine Szene, wo der Held eben in diesen Grabhügel hinabsteigt, um eben dem Bewohner da das Schwert zu rauben. Und das basiert eben durchaus halbwegs nah auf den originalen Quellen. Die vielleicht bekannteste Saga, wenn es um Draugr geht, ist die Saga von Grettir Asmundarson, Grettis Saga Asmundarsona. Da geht es eben um den Helden Grettir. Das ist ein ganz besonders sehr starker und heldenhafter Kerl, der aber auch durchaus problematische Eigenschaften hat. Er ist auch jähzornig und hat ein Talent dafür, sich irgendwie in Schwierigkeiten zu manövrieren. Zunächst am Anfang der Saga begeht er erstmal eine ganze Reihe von Heldentaten. Zum Beispiel ist er da einmal mit einem lokalen Bauern namens Audhun unterwegs und sieht auf einer Landzunge ein Feuer lodern. Er erkennt natürlich sofort, dass da ein Schatz vergraben sein muss. Ja, der Audhun berichtet dann auch, dort liegt Kar der Alte, das ist der Vater des lokalen Großbauern. Aber der liegt halt nicht ruhig, sondern der hat nach seinem Tod dort auch alle anderen Bauern von der Insel vertrieben, bis auf seinen Sohn, dem jetzt halt die ganze Gegend gehört. Den Grettir fragt das aber nicht, er lässt sich also Werkzeug besorgen und bricht den Grabhügel auf.
Dann stieg Grettir in die Grabkammer hinab. Es war dunkel und roch nicht gut. Er sah sich um, denn er wollte wissen, was für ein Grab es war. Er fand einige Pferdeknochen, dann stieß er an die Lehne eines Stuhls und fühlte, dass ein Mann darin saß. Um ihn herum lag eine große Menge Gold und Silber, und zu seinen Füßen stand eine Kiste voll mit Silber. Grettir nahm all diese Reichtümer und trug sie zu dem Seil. Als er jedoch aus der Grabkammer heraus wollte, packte ihn jemand mit festem Griff. Er ließ den Schatz fallen und wehrte sich. Die zwei kämpften erbittert und zerbrachen alles, was ihnen im Weg war. So heftig griff der Grabbewohner an. Grettir wich immer weiter zurück, bis er feststellte, dass es so nicht weiterging. Nun schenkten sie sich nichts mehr. Bald waren sie wieder dort, wo die Pferdeknochen lagen, und rangen lange miteinander, wobei mal der eine, mal der andere in die Knie ging. Doch schließlich fiel der Grabbewohner mit großem Krach nach hinten über. Audhun lief fort von dem Seil, denn er dachte, Grettir wäre tot. Grettir jedoch zog das Schwert Jökulsnaut, das seine Mutter ihm geschenkt hatte, und schlug auf den Hals des Untoten, sodass er ihm den Kopf abtrennte, und drückte den Kopf auf seinen Hintern.
Genau, das ist, wie man mit so einem Draugr verfährt.
Also ich verstehe den Part mit dem Kopf abschneiden, das haben wir jetzt ja schon als interkulturell sehr weit verbreitet und auch über die Zeiten hinweg sehr verbreitetes Mittel gesehen. Den Kopf dann auf den Hintern zu drücken, verstehe ich jetzt kulturell nicht ganz, aber ich habe auch noch nie einen Kampf mit einem Draugr gewonnen. Das zeigt so ein natürlicher Trieb danach.
Ja, wahrscheinlich. Was sie übrigens bei The Northman auch schön aufgegriffen haben, da macht er das auch. Das hat mich sehr gefreut. Ja, jetzt wissen wir also, wie man mit so einem Draugr verfahren kann. Die leichtere Methode ist natürlich einfach keine alten Grabhügel aufzubrechen. Ja, allerdings.
Wer noch nie einen Grabhügel aufgebrochen hat, werfe den ersten Stein.
Eben.
Vor allem als Archäologe.
Ja, als Archäologe sollte ich mich da lieber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Allerdings, wenn es bloß so einfach wäre, es gibt nämlich auch die Draugr, die das Grab verlassen, um Unsinn zu machen. Und so einen finden wir tatsächlich noch in derselben Saga, in der Grettirs-Saga, etwas später. Da geht es zunächst um einen Mann namens Herrn Thorhall, der besitzt auch einen Hof, auf dem es leider spukt. Da geht irgendeine seltsame Gestalt in der Umgebung um, weshalb da niemand mehr als Schäfer arbeiten will. Schließlich aber findet er einen geeigneten Mann namens Glamr, der bereit ist, für ihn die Schafe zu hüten. Und dieser Glamr ist, ja, eigentlich kein sympathischer Typ, sondern ziemlich mürrisch, überheblich, allgemein nicht sehr umgänglich. Kurzum, ich zitiere, alle fanden ihn unausstehlich. Ja. Allerdings, und das qualifiziert ihn für den Job, er hat keine Angst vor Gespenstern. Und so geht das dann auch einige Zeit gut. Allerdings kriegt er sich am Weihnachtsabend mit der Hausherrin in die Wolle. Er verlangt nämlich, dass sie ihm gefälligst sein Essen macht, obwohl doch an diesem Tag eigentlich gefastet werden soll. Also er missachtet ja auch die christlichen Gebote. Die streiten sich also etwas, er wird aber laut und aggressiv, bis sie ihm schließlich doch sein Essen macht. Er isst also und ja, dann stapft er aus dem Haus heraus. Tobt draußen gerade ein Schneesturm und er wird die Nacht über nicht mehr gesehen. Am nächsten Morgen finden sie dann draußen seine Leiche und dabei Blutspuren und riesige Fußspuren. Er war tot und schwarz wie die Hölle und aufgebläht wie ein Rindvieh. Ja, sie wollen ihn natürlich dann auch wegschaffen und begraben. Das gestaltet sich aber schwer, denn sein Leichnam ist auf einmal buchstäblich so schwer geworden, dass sie ihn nicht von der Stelle bewegen können. Auch nicht, als sie Zugtiere herbeibringen. Also bedecken sie ihn einfach direkt vor Ort mit Steinen. Doch bald darauf wurde den Leuten klar, dass man nicht in Frieden ruhte. Er verbreitete so viel Schrecken, dass manche in Ohnmacht fielen, wenn sie ihn sahen, andere verloren den Verstand. Gleich nach Weihnachten meinten einige, ihn in der Nähe des Hofes zu sehen und bekamen so große Angst, dass sie einfach davonliefen. Hiernach begann Glamr, nachts derart auf den Dächern herumzuwüten, dass sie fast einstürzten. Dann ging er bei Tag und Nacht um. Die Leute trauten sich kaum in das Tal, selbst wenn sie dort etwas zu tun hatten. Die Menschen in der Gegend hielten das für ein furchtbares Unheil. Das müssen sie jetzt also einige Zeit ertragen. Allerdings, selbst in Island geht der lange dunkle Winter irgendwann vorüber. Und im Sommer nimmt das Gespuke dann noch ab und der Wiedergänger wird nicht mehr draußen gesichtet. Sie finden sogar einen neuen Hirten, einen Mann namens Thorgaut, der eben ebenfalls keine Angst vor Gespenstern hat und ihm verspricht, für sie zu arbeiten und den Spuk zu beenden. Ja, doch der nächste Winter naht wieder. Der in Island natürlich ganz besonders lang und dunkel sein kann. Da wird es tagsüber nicht mehr so wirklich hell. Und um die Weihnachtszeit beginnt der Wiedergänger wieder zu spuken und auf dem Dach zu reiten. Am Weihnachtsabend ausgerechnet geht der neue Schäfer Thorgaut raus zu den Schafen und kehrt nicht zurück. Am nächsten Morgen finden sie seine Leiche direkt am Steingrab von Glamr mit gebrochenem Genick und keinem heilen Knochen im Körper. Also ja auch die übernatürliche Körperkraft, die diesen Draugr eben zugeschrieben wird. Ja, wenig später wird dann auch der gute alte Kuhhirte getötet. Man findet ihn mit gebrochenem Rücken über den Steinen bei den Viehständen im Stall liegende. Und jetzt hielt es auch der Bauer nicht mehr aus und er verließ den Hof mit allem, was er fortschaffen konnte. Glamr brachte alles Vieh um, das zurückblieb und zog danach quer durch das Tal und verwüstete alle Höfe oberhalb von Tunga. Ja, was man da jetzt bräuchte, wäre doch irgendwie ein Held, der das beenden kann. Praktischerweise kommt dann auch der Grettir vorbei und hört von dem Spuk und beschließt, dem ein Ende zu machen. Er quartiert sich also auf dem Hof ein und verbringt da mehrere Nächte und schließlich kommt es, wie es kommen muss, und Glamr, der Draugr, erscheint. Er dringt ins Haus ein, der muss also nicht erstmal anklopfen und hinterher reingebeten werden und er ringt mit Grettir. Der ist natürlich auch ein ganz besonders sehr starker Mensch, aber selbst seine Körperkraft reicht eben kaum aus, auch wenn alles sehr möglich an Mobiliar zu Bruch geht im Haus. Glam versucht Gretia aus dem Haus hinaus in die Finsternis zu ziehen, aber schließlich gelingt es Gretia doch noch, sich auf ihn zu werfen und den Wiedergänger zu Fall zu bringen.
Gerade in dem Augenblick, als Glam fiel, verzog sich eine Wolke, die den Mond bedeckt hatte, und Glam starrte hinauf. Gretia sagte später selbst, dass dies der einzige Anblick war, der ihn jemals erschreckt hatte. Plötzlich verließ ihn seine Kraft, und zwar nicht so sehr vor Erschöpfung, sondern vielmehr vor Entsetzen, denn er hatte gesehen, wie besessen Glam mit den Augen rollte. Gretia konnte sein Schwert nicht ziehen, er bewegte sich nicht mehr und war fast wie tot. Und weil Glam über mehr böse Kräfte verfügte als die meisten anderen Untoten, sprach er nun: »Viel hast du auf dich genommen, um mich zu treffen, Gretia, und es wird dich nicht wundern, wenn ich dir kein Glück bringe. Ich sage dir, du hast gerade einmal die Hälfte der Reife und Stärke erlangt, die dir bestimmt war, hättest du mich nicht getroffen. Die Kraft, die du jetzt hast, kann ich dir nicht nehmen, aber ich werde dafür sorgen, dass du nie mehr stärker wirst als jetzt, was stark genug ist, wie noch viele zu spüren bekommen werden. Bis jetzt bist du berühmt für deine Taten, doch von nun an werden Ächtung, Mord und Totschlag dein Schicksal sein, denn ich habe dich verflucht. Die meisten Dinge, die du tust, werden dir Leid und Unglück bringen. Man wird dich ächten, sodass du unter freiem Himmel leben musst. Dabei wirst du immer meine Augen vor dir sehen und nicht allein sein können. Und das wird es sein, was dir den Tod bringt.« Als der Untote das gesprochen hatte, kehrten Gretias Kräfte zurück. Er zog sein Kurzschwert, schlug Glam den Kopf ab und drückte ihn auf dessen Hintern. Wieder wird der Ab... Das ist wirklich unglaublich. What the fuck?
Saga-Humor.
Lustig.
Ja. Spaß. Ja, und es kommt dann tatsächlich so, wie der Wiedergänger prophezeit hat. Gretir wird zwar erstmal als Held gefeiert, weil er dieses Monster beseitigt hat, doch letztlich bringt ihm das alles kein Glück. Fortan hat er eben Angst in der Dunkelheit, er sieht dann immer Glams Augen vor sich, kann nur noch in Gesellschaft schlafen und auch fortan verlässt ihn sein Glück. Es kommt zu einigen unglücklichen Umständen, dass er dann schließlich nach einem versehentlichen Totschlag geächtet wird. Er wird also für vogelfrei erklärt und diverse Leute machen Jagd auf ihn, bis er da sich auf einer einsamen Insel verfanzt und belagert wird von diversen Leuten. Das wird dann natürlich dramatisch ausgewalzt über Kapitel und Kapitel, aber ja, letztlich hat er kein Glück und er wird dann trotzdem von seinen Verfolgern getötet. Und so endet die Geschichte des großen Gretir Asmundarson.
Beendet durch den Fluch eines Untoten.
Genau, zumindest indirekt. Ja, wir finden solche Draugar noch in anderen isländischen Sagas. So zum Beispiel in der Eyjabyggja-Saga, also den Saga von den Leuten auf Eyja. Da gibt es einen bösartigen Bauern namens Thorolf, der mit etlichen anderen Leuten im Streit liegt und sich so manche Untat zu Schulden kommen lässt. Er streitet sich sogar einmal mit seinem Sohn Arnkell und danach kommt er nach Hause, setzt sich auf seinem Hochsitz nieder. Und am Morgen, als die Leute aufstanden, saß Thorolf noch immer da und war tot. Dann, ja, ist man mehr oder weniger unglücklich über den Tod dieses Mannes und, ja, muss sich anschicken, ihn zu beerdigen.
Dann fasste Arnkell Thorolf unter die Schultern und nur mit äußerster Anstrengung hiefte er ihn von seinem Sitz herunter. Nun wand er ein Kleidungsstück um Thorolfs Kopf und richtete ihn her, wie es der Brauch war. Darauf ließ er hinter ihm die Hauswand durchbrechen und ihn da hinausziehen. Dann wurden Ochsen vor einen Schlitten gespannt, auf den legte man Thorolf, und sie fuhren ihn nach Thorolfsdal hinauf, und das ging nicht ohne große Mühe ab, bis er an der Stelle war, wo er hin sollte. Sie begruben Thorolf und schichteten große Steine über ihn.
Und hier sehen wir bereits ganz interessante Praktiken. Zum einen wird ein Kleidungsstück ihm um den Kopf gewickelt, also man vermute so, um sich vor dem Blick des Toten zu schützen, also hier diese Vorstellung vom bösen Blick. Ja, ja, und dann wird er eben auch nicht einfach durch die Haustür hinausgetragen, sondern man lässt sogar die Hauswand durchbrechen und ihn da raustragen. Und das ist ein Motiv, was uns noch einige Male begegnen wird. Das zieht sich auch bis in die Moderne durch. Eben die Vorstellung, wenn der Tote zur Tür hinausgetragen wird, dann findet er ja zurück. Also hebt man entweder zum Beispiel die Türschwelle an und trägt ihn da drunter hindurch oder ja, bricht sogar ein Loch in die Wand, weil er nur durch das Loch, durch das er hinausgekommen ist, wieder zurückkommen kann. Halt ein schöner Anti-Untoten-Lifehack.
Genau, kann man.
Ja, also man rechnet bereits damit, dass der vielleicht noch Ärger macht und so kommt es dann auch. Torosch beginnt nach seinem Tod also umzugehen. Es ist schon wieder ein Hirte, der dann nicht nach Hause zurückkehrt und schließlich in der Nähe von Thorolfs Grab tot aufgefunden wird. Da ist es auch wieder.
Er war über und über kohlschwarz und jeder seiner Knochen war gebrochen.
Ja, schenkt sich nichts so ein Drauger. Er tötet dann nach und nach auch das Vieh und sogar Vögel, die sich auf dem Grab niederlassen, fallen tot zu Boden.
Seine Wiedergängerei wurde so gefährlich, dass er einige Leute tötete, andere in die Flucht schlug. Doch alle, die dabei starben, wurden nachher zusammen mit Thorolf gesehen.
Ja, also man sieht, Drauger sind auch infektiös. Also ähnlich wie wir es dann vom modernen Vampir und Zombie auch kennen. Also sie verwandeln auch die von ihnen Getöteten in weitere Untote. Etwas angedeutet war das ja auch schon eben beim Hirten Glamr in der Grettirs-Saga, der auch von einem nicht näher beschriebenen Wesen getötet wurde, bevor er dann eben wieder auferstand. Aber denkt sich der Arnkell, so kann das nicht weitergehen. Er lässt also seinen Vater wieder ausgraben. Der wird dann sogar völlig unverwest aufgefunden. Und ja, man zieht den Leichnam dann über den nächsten Bergrücken. Allerdings ist auch so schwer, dass das schon ein gewaltiger Aufwand ist. Und schließlich gehen auch die Zugtiere durch. Sie kommen also wirklich nicht weiter. Also schleppen sie ihn noch mit letzter Kraft auf eine Landspitze, begraben ihn dort wieder und schütten einen Wall davor auf. Und dort lag Thorolf ruhig, solange Arnkell am Leben war. Also man denkt nun erst einmal, Problem ist beseitigt, der ist jetzt weit genug weg. Und ja, die Saga fährt dann auch mit diversen anderen Querelen fort, was da in der Familie so passiert. Und dann erst viele Jahre später, als Arnkell inzwischen verstorben ist, da beginnt Thorolf dann schon wieder umzugehen und tötet erneut Menschen. Man lässt ihn also wieder ausgraben und diesmal auch wirklich verbrennen. Das dauert ziemlich lange, weil die Flammen ihm zunächst gar nichts anhaben können, aber irgendwann mit genug Holz hegt man ihn dann doch verbrannt. Und jetzt sollte eigentlich Ruhe sein. Ja, denkst du. Es kommt aber so, dass eine Kuh an den Steinen leckt, wo die Affe dagegen geweht war. Und wenig später wird sie auch gesichtet, wie sie von einem geheimnisvollen Stier besprungen wird, wo keiner so genau weiß, wo der herkommt. Und wenig später gebiert diese Kuh zwei Kälber. Das eine lässt man kurz darauf schlachten, das andere wächst dann aber heran zu einem großen, prächtigen Stier, den nennen sie Gleisir. Es gibt da auf dem Hof eine alte Seherin, die warnt den neuen Hofbesitzer Thorodd die ganze Zeit, dass dieser Stier noch sein Untergang sein wird und der soll ihn doch gefälligst endlich schlachten. Ja, er zögert aber, man will ja diesen prächtigen Stier nicht aufgeben, Stück für Stück, und na, es ist nur noch über den Sommer, bitte. Aber ja, es kommt, wie es kommen muss. Am Ende dreht der Stier durch, ringt mit Thorodd und durchbohrt ihn schließlich mit den Hörnern und stürzt sich dann in einen Sumpf und wird nie wieder gesehen. Und Thorodd stirbt. Also hier hat sich der Wiedergänger zuletzt nochmal gewissermaßen in so einem Stier reinkarniert.
Sehr Zeusartig.
Genau. Also die Tierverwandlung ist ja auch etwas, was wir in Untotengeschichten ja immer wieder sehen, auch eben bei den Draugar. Isländische Gespenster verwandeln sich mitunter auch in Seehunde und sowas. Das stelle ich mir auch sehr gruselig vor. Was wir dann noch hätten, wäre jetzt mal die Saga von den Leuten aus dem Laxadal. Da geht es um einen bösartigen Mann namens Hrab. Man erkennt ein gewisses Muster. Auch der stirbt und geht nach seinem Tod wieder, tötet etliche Leute. Er wird also auch wieder ausgegraben und irgendwo entfernt wieder begraben. Dann hört die Wiedergängerei erstmal auf. Später steht er aber plötzlich wieder vor der Tür an. Also stößt man mit einem Speer nach ihm, aber er packt den Speer einfach, bricht die Speerspitze ab und versinkt vor Ort im Boden. Ja, am Morgen danach gräbt man ihn aber wieder auf, findet seinen Leichnam dort unverwest, immer noch mit der Speerspitze in der Hand, aber das nützt ihm auch nichts, dann wird er verbrannt und die Affe ins Meer gestreut und damit ist Ruhe. Und schließlich als letzte klassische Draugr-Anekdote hätten wir noch die Saga von Egil dem Einhänder aus dem 14. Jahrhundert. Da geht es um zwei Freunde, Asmund und Aran, und die schwören einander, dass wenn einer von ihnen sterben sollte, dann muss der andere 3 Tage mit ihm in dessen Grabhügel ausharren.
Man hatte damals, wie gesagt, wenig Unterhaltung. Das muss man immer wieder, wenn man damals auf Island saß, wie gesagt, du konntest den Robben zugucken, dir vorstellen, es sind Geister. Du konntest eine Fehde mit Leuten aus dem Nachbartal veranstalten. Oder du konntest mit deinen Freunden Pakte schließen, wer wen in wessen Grabhügel 3 Tage lang mit übernachten muss. Und ja, das ist so das Äquivalent von TV-Sendungen gewesen für die Menschen damals.
Ganz genau. Und so kommt es dann auch. Aran stirbt dann irgendwann und Asmund lässt ihn zusammen mit seinem Pferd, seinem Hund und seinem Falken bestatten und begibt sich eben, wie versprochen, selbst mit ins Grab. Und schon in der ersten Nacht darauf erwacht Aran wieder zum Leben. Dann frisst er den Falken und den Hund. Der hat also gleich ordentlich Hunger, ist er auf den Hund gekommen. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, in der zweiten Nacht steht er wieder auf und verspeist das Pferd.
Mhm.
Also, wenn dir jemand sagt, ich könnte ein ganzes Pferd fressen.
Ich habe sehr gute Pferdesteaks neulich gegessen. Also, schon ein bisschen her, aber ich habe es in sehr guter Erinnerung gehabt.
Kann man leckere Sachen draus machen. Gaultaffen, Stutenbrust.
Lasagne.
Unbedingt. Ja, damit hält er sich allerdings nicht lange auf, sondern anscheinend verspeist er das Pferd gleich roh und ganz. Ja, und dann geht ja langsam das Futter aus. Also, als er in der dritten Nacht aufersteht, macht er sich an seinen alten Freund Asmund heran, der mit ihm in der Grabkammer schläft und beißt ihm ins Ohr. Wir kennen das vielleicht von gewissen Boxern hier.
Mike Tyson?
Genau, taucht es vorhin in der alten Saga auf. Ja, verständlicherweise wacht Asmund dann auf und die beiden kämpfen und schließlich gelingt es Asmund dann, Aran mit seinem Schwert zu enthaupten. An den Hinterpressen ist hier, glaube ich, nicht die Rede. ja, anschließend wird der Körper verbrannt. Diese Episode ist tatsächlich besonders deshalb sehr interessant, weil das nicht die einzige Quelle dafür ist. Wir finden dieselbe Geschichte nämlich schon ganz ähnlich, einige Jahrhunderte früher, um 1200, in der Gesta Danorum, der Geschichte der Dänen von Saxo Grammaticus.
Saxo Grammaticus ist übrigens ein Name, der extrem hart geht. Also wenn du der Geschichtsschreiber zu der Zeit bist für Karl den Großen, ne? Oder war das? Nee, 1200 ist später. Aber auf jeden Fall.
Genau, in Dänemark.
Ach, der war am dänischen Hof auch.
Ja.
Okay.
Genau, also letztlich sein Job ist es, eine Geschichte der Dänen zu schreiben, um zu beweisen, wie krass die Dänen sind und schon immer waren. Da die nun mal bis zu Saxo Grammaticus keine nennenswerte Geschichtsschreibung hatten, ja, konstruiert er sich da alles Mögliche zusammen aus irgendwelchen mündlichen Überlieferungen, antiken Stoffen, die er da ein bisschen umschreibt und ja, eben auch dieser schönen Wiedergängergeschichte. Und ja, damit ist es tatsächlich wohl die früheste verschriftlichte Draugr-Geschichte. Also die Sagas sind alle noch etwas später. Hier heißen die beiden Asmundus und Asvitus. Der Herr Saxo schreibt natürlich auf Latein. Und in dem Fall wird der Asvitus am Ende sogar auch noch gepfählt. Ja, wir haben hier also auch schon mal wieder einen Untoten, der Menschen frisst. Also ganz wie im modernen Zombie-Film.
Und die Pfählung, die in Teil 3 nochmal spannend wird, wenn wir uns das historische vielleicht Vorbild, vielleicht unfreiwillig Vorbild, wir wissen nicht, wie viel das wird noch kommen, aber wenn wir uns mit Vlad, dem Pfähler, beschäftigen kurz, da wird das Pfählen nochmal eine Rolle spielen und sehr spannend, dass es da eine andere noch Erzählungstradition gibt, die Untote mit dem Pfählen auch in Verbindung bringen, nicht nur das Verbrennen, weil das dann auf spannende Weise wieder später in Transsilvanien ja historisch irgendwie, genau, Teil der Dracula-Legende wird.
Genau, und sehen also, auch bei den Untoten taucht das schon ziemlich früh auch von dem Mittelalter auf. Letztlich, gerade so dieses Bild des Draugrs, der halt in seinem Grabhügel lebt, das ist natürlich noch so eine sehr heidnische Vorstellung. In christlicher Zeit, da hat man ja keine Grabhügel mit kostbaren Beigaben mehr und so. Deshalb geht man eben auch davon aus, obwohl das eben schon tief in der christlichen Zeit niedergeschrieben wurde, dass diese Vorstellungen eben durchaus bis in Vorchristi-Zeit zurückgehen konnten. In manchen Sagas findet man da aber auch schon eben gerade so diesen Übergang dieser Vorstellungen. Also auch die Grettir-Saga spielt eigentlich schon in der Zeit, wo sie eben formell schon christianisiert sind, aber eben immer noch natürlich diese heidnischen Relikte in der Umgebung haben. Etwas anders ist das dann schon in der Saga von Jón Guðmundsson, dem Bischof von Hola. Ja, es gibt auch Bischofssagas, das ist ein weiteres Saga-Genre. Der stirbt etwa 1121, also etwas später. Und da findet sich zum Beispiel die Anekdote, da heißt es, eines Abends trat eine alte Frau in die Kirche zu Hola, in der Tote begraben lagen. Särgen sie betete, verließen diese ihre Särge und stürzten sich auf sie. Also hier schon die christliche Lebenswirklichkeit, eben die Kirche, wo die Menschen drin begraben sind. Allerdings scheinen die Toten dann wohl doch noch ein bisschen, ja, christenfeindlich oder ähnliches zu sein, dass es ihnen nicht gefällt, wenn da in der Nähe jemand betet. Wir haben in den Sagas auch noch eine ganze Reihe anderer Anekdoten, auch wo Tote zum Beispiel in Träumen erscheinen, um ihren letzten Willen nochmal kundzutun, oder auch von allerlei geisterhaften Erscheinungen. Sei es, dass die Ertrunkenen dann in wassertriefenden Klamotten wieder zu Hause aufschlagen oder selbst einen Gottesdienst abhalten, eben die Gespenster. In der Eyjabyggja-Saga gibt es auch eine ganze Passage über so diverse Spukphänomene, die diesen Hof da heimsuchen. Da taucht auf einmal ein Seehundkopf aus dem Herdfeuer auf, und sie prügeln den mit aller Gewalt wieder rein, bis er endlich wieder verschwindet. Nun gut, wenn du da irgendwie 6 Monate Kälte und Finsternis hast und vor allem nichts zu tun, dann siehst du gelegentlich auch Seehundköpfe.
Ja, verbring du mal betrunken 6 Monate mit deiner Familie in einem Haus und fang nicht an zu halluzinieren.
Großfamilie.
Großfamilie eben, genau. Mit allen Verwandten, alle komischen
Kind und
Onkels.
Kegel.
Alle sind da, du kannst nicht entkommen. Irgendjemand hat schon wieder den Kamin nicht richtig geputzt, der Rauch zieht rein. Und ja, Probleme, die wir uns in kleinen Portionen vorstellen können, wenn wir die gesamte Familie zu Weihnachten treffen.
Ganz genau. Und man sollte ja an Weihnachten dann besser auch nicht raus in den Schneesturm gehen, sonst lauern schon wieder andere Gefahren.
Genau.
Also das sind die Vorstellungen, wie sie uns eben in den alten Sagas aus dem Mittelalter begegnen. Das setzt sie natürlich auch so in der Erzähltradition des Skandinavien fort. Also auch in späteren so Volkssagen, so die ja in der Neuzeit aufgezeichnet werden, hat man immer mal wieder eben die Vorstellung vom Drauke, also dem Wiedergänger, der aber dann später auch teils geisterhafter wird. Oder es gibt dann insbesondere auch die Vorstellung vom Seedrauge, also eben die Geister der Ertrunkenen oder auch als ein großes Seeungeheuer, was dann eben die Seeleute bedroht.
Klar, als seefahrende Gesellschaft muss das ja irgendwie da auch mit eingebunden werden, oder ist das ein bisschen naheliegend?
Ganz genau.
Also ich finde es sehr spannend. Wir haben jetzt in der ersten Folge auf jeden Fall einen sehr spannenden, weiten Überblick auch bekommen von ja früher Antike bis hin zum Mittelalter und diesen Trauervorstellungen eben vor allem in Skandinavien. Du hast selber auch Romane geschrieben zu den Trauger, du hast es literarisch verarbeitet.
Ganz genau. Es gibt drei Kurzromane von mir mit dem Serientitel Draugar, die Saga von Ragnar Draugabanni, Verderben über Thule und In den Wäldern von Utgard. Findet ihr bei Amazon, erschienen im Signum Verlag.
Ich mache den Link auf jeden Fall auch hier in die Folgenbeschreibung mit rein. Dann könnt ihr direkt hier in die Beschreibung gucken und euch da eine Kopie von holen, wenn ihr mehr zu den Trauger lesen wollt.
Ganz genau, da habe ich mich eben von all diesen alten Überlieferungen inspirieren lassen. Sie spielen entsprechend dort im Mittelalter, in der Wikingerzeit. Es gibt Draugar, Vampire, Riesen, Werwölfe, Werwolf-Riesen, aber all das eben in einem glaubwürdigen historischen Setting.
Sehr spannende Kombination, wie ich finde. Das glaubwürdige Setting mit diesem magischen Realismus, würde man vielleicht heute sagen, oder so, diesen überwältigenden Phänomenen, die in diesen ansonsten natürlich oder ne, natürlich anmutenden Kontext kommen. Und so wurden ja die Sagen auch geschrieben. Also so muss man die auch ein bisschen angehen, als, oh, da ist viel Lebensrealität der Menschen drin und sehr viel Vorstellungswelt. Und da finde ich es eben faszinierend, dass diese Idee der Wiederkehr der Untoten eben so weit zurückverfolgt ist und wir im Endeffekt heutzutage da vor allem den Dracula und das Vampir, den Vampir in der Form des Dracula und den Zombie haben
Ganz
eigentlich
genau.
als die großen popkulturellen Phänomene und wir nicht auf dem Schirm haben, wie weit verbreitet und wie alt das tatsächlich ist. Im nächsten Teil werden wir uns auch noch ein bisschen unter anderem anschauen, wie es im Rest der Welt noch aussah. Also die Ecken, die wir jetzt heute nicht angeschaut haben, so zwei, drei Beispiele dazu, wie in Asien zum Beispiel dieser Vampirmythos in Ostasien oder Zentralasien vorkommt und gelebt wird. Und was wir uns in der nächsten Folge jetzt als nächstes vor allem anschauen, sind eben diese Berichte aus Mittelalter und früher Neuzeit aus Zentraleuropa auch, wo es ja konkrete Formen dann auch annimmt mit Chroniken, Bußgeldkatalogen, medizinischen Abhandlungen und eben die Verbindung zu Seuchen und Hexerei und dem Teufelswerk jetzt eben auch im christianisierten Mittelalter endlich reinkommt. Unsere Folge zum Teufel von nicht allzu langer Zeit, wo diese Figur herkommt, da kommt es jetzt schön alles zusammen. Also unsere Folgen zur Hexenverfolgung, zum Teufel und jetzt eben auch zu den Wiedergängern, den Untoten, die uns alle verfolgen, vielleicht weil die Überlebenden auch ein bisschen schlechtes Gewissen den Toten gegenüber manchmal haben. Ich würde den Leuten die letzten paar tausend Jahre unterstellen, dass es ein bisschen mit reinspielt, auch dieser Ahnenkult ist deutlich erklärbarer und nahbarer, wenn man darüber eben Leuten, die gestorben sind, Sachen sagen kann und mit denen kommunizieren kann, wo vielleicht ansonsten ganz viel unausgesprochen geblieben ist. Ja, und das kann ja durchaus zu einer Art Fluch werden. Ob wir da jetzt dran glauben, ob das ein Fluch ist oder ob das dann psychische Belastung ist, die nicht aufgearbeitet werden kann und schwer zu lösen ist, ist dann eine Frage des Blickes, wenn man drauf guckt. Aber es macht die Menschen meistens nicht so glücklich, wenn man da unausgesprochene Sachen hat. Und ob man dann zur Therapie geht oder jetzt in den Schrein seiner Vorfahren, den man in der Ecke hat.
Oder halt ein paar Leichenpfählen und eine Taub kann auch therapeutisch wirken.
Ich denke, wir sollten dann ein Kombipaket anbieten, wo wir sagen, Therapie ja, aber vielleicht auch die Knochen alle paar Monate rausholen, neu anordnen, zurückpacken, so Glockenbecher kulturmäßig.
Das eine tun, das andere nicht lassen.
Sowohl als auch Lösungen einfach auch. Warum muss man sich da immer für eins entscheiden? ich fand es sehr, sehr spannend im ersten Teil und freue mich auf den zweiten Teil. Ich würde jetzt gerne mich noch einmal bei allen, die uns auf Patreon unterstützen, bedanken und euch auch ins Herz legen, dass ihr das machen könnt. Also ihr könnt auf YouTube oder auf Patreon, wenn euch das quasi, wenn ihr das toll findet, das Format, was wir machen, uns unterstützen. Ich muss live demnächst mal groß zum Essen einladen von dem Geld. Das ist in Planung. Live mag das. Vielen lieben Dank an unsere Produzentinnen und Produzenten. Der coolere Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freier Stuart, Onkel Didi, Katharina, Fernando, Brigitte, Petrosilius Zwackelmann, Miao Zitung, Spinoza 369, Sylvie und die Schmaus, ganz lieben Dank. Kommt gern dazu, wir freuen uns sehr. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen mit dem nächsten Teil zum Thema Vampire, Nachzehrer und schmatzende Leichen im mittelalterlichen Deutschland.
Genau.
Bis dann. Vielen Dank, Leif.
Sehr gerne.